Na, Lisa, wie war die Weihnachtsfeier gestern?
Erwartet ruhig. Nein, ich bin mit dem Auto natürlich gewesen.
Ah,
Ich,
das ist
ja,
ärgerlich.
es ist wirklich ärgerlich. Ich habe gedacht, wenn ich von Frankfurt nach Hause fahre, komme ich an Köln vorbei, kann ich zur Weihnachtsfeier. Aber es war doch später als gedacht, 2 Uhr oder so. Also von daher war ganz nett. Aber ruhig. Man wird ja älter, ne? Dann wird man auch
Tja.
irgendwie ruhiger.
Was bist du nochmal für ein Jahrgang, bitte?
96, ich werde nächstes Jahr 30, ja? Also da verändert sich einiges bei mir.
Bist du ein Sommerkind? Also kannst du im Sommer groß Party machen dann?
Ja, Ende Mai habe ich über Pfingsten, das bietet sich sehr gut an. Also ich plane gerade schon meinen 30. Auf Mallorca, deswegen, also.
Was? Auf Malle? Oh, das ist
Ja,
natürlich genial.
also ich bin gerade dabei, ich habe schon meine Mädels zusammen, jetzt sind es nur noch die Feinheiten, die geklärt werden müssen. Und dadurch, dass normalerweise immer an meinem Geburtstag das Pokalfinale ist und Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal raus ist, kam es mir ehrlicherweise ganz gelegen, dass sie in diesem Jahr nicht so weit gekommen sind, weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt.
Lisa, ich will nichts sagen, aber die Chancen, dass Borussia Mönchengladbach das Pokalfinale erreicht, sind in den letzten Jahren nicht die allerhöchsten gewesen. Das wissen wir schon, oder?
Träumen darf man immer, ne?
Ja,
Oder?
natürlich,
Also
ja.
vor allen Dingen, wenn man schon so lange nichts mehr gewonnen hat, dann klammert man sich doch immer an jedem Strohhalm und ich dachte, vielleicht ist es dieses Jahr mal soweit. Aber gut, das können wir dann mal wieder ad acta legen.
Ja, erstmal schön, dass du mit dabei bist, Lisa. Ich freue mich sehr. Wir blicken natürlich ausführlich voraus auch auf das Borussen-Duell, das ansteht. Wir wollten ja eigentlich gemeinsam ins Stadion gehen, aber du musst mal wieder arbeiten. Es geht
Ja.
nicht anders.
Ja.
Und ich muss dazu noch erklären, weil natürlich der eine oder andere sagt, ja, jetzt ist es aber schon ein paar Tage her. Wir blicken natürlich auch noch mal auf das Spiel in Freiburg, ist ja gar keine Frage. Aber es gibt so viele aktuelle Themen beim BVB, das sollte überhaupt gar keine Sache sein, dass wir da nicht genug zu diskutieren haben. Und nochmal der Hinweis direkt am Anfang. Ihr sollt bitte, wenn es irgendwie geht und eure Zeit erlaubt, sollte ja gar kein Problem sein, den YouTube-Kanal abonnieren. Ihr könnt gerne schwarz-gelbe Runde folgen, bei Instagram Likes da lassen und so weiter. Und ich habe gemerkt, wenn ich zu den Hörerfragen aufrufe und das normale Reel einfach in der Story teile, kommentiert ihr alle die Story. Seid doch so nett, kommentiert bitte das Reel. Ich mache das beim nächsten Mal dann auch ein bisschen anders. Da muss ich auch noch was dazulernen und so weiter. Aber ich glaube, ich habe da jetzt schon eine Idee, wie wir das hinkriegen können. Und dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Dann könnt ihr einfach unter dem Video kommentieren. Und ich habe jetzt bestimmt was vergessen. Aber nochmal zu der Nummer mit Malle. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Falls der ein oder andere ganz viel Geld zur Verfügung hat, ja, Sebastian Hellmann hat ja gesagt, was er machen würde. Ich glaube, Marco Hagemann auch. Würdest du dir mal von den ganzen guten Sachen, die du tun würdest, ja, also irgendwie was Karikatives, würdest du dir eine Finca auf Malle kaufen?
Kaufen.
Ja klar, natürlich, du hast ja unendlich Geld dann zur Verfügung.
Ja, ich glaube,
Ja.
ja. Also, ja, es gibt viele schöne Orte auf dieser Welt. Irgendwann vielleicht, also wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, zumindest mir irgendwo mal eine kleine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, wo Sonne ist, wo Sonnengarantie ist. Man muss
Na.
natürlich sagen, Mallorca ist eigentlich auch nicht weit genug weg, weil ab Oktober wird es dann da auch schon ein bisschen ungemütlicher. Also ich glaube, es wäre eher so Fuerteventura, so Kanaren. Das ist so mein, Fuerteventura fühle ich mich fast schon ein bisschen heimisch. Deswegen, es wäre wahrscheinlich
Oh,
eher
echt?
Kanaren.
Ja, okay, aber Mallorca, da bist du schneller.
Genau, das ist das, was jetzt auch für Mallorca wegen meines 30. gesprochen hat. Aber ja, na, also wenn man irgendwann mal zu viel Geld haben sollte, ich glaube, es ist immer eine gute Wahl, irgendwo Sonnengarantie sich zu kaufen.
Jetzt die entscheidende Mallorca-Frage: Ballermann oder Cala Ratllada?
Weder noch, würde ich
Na.
fast sagen. Also wenn dann Ballermann. Das habe ich schon früher auch schon mal ein bisschen öfter gemacht mit meinen Mädels, wo ich noch ein bisschen jünger war.
Das hört sich hier so an, das, als würdest du auf die 60, 70 zugehen, ne? Ist
Ja,
schon
weißt du,
klar.
18 ist jetzt auch schon wieder weiter weg als die 30. Also das ist halt das Problem, ne? Man denkt irgendwie, man ist noch so in den 20ern, aber das ist dann, also 18 ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Also irgendwie dementsprechend fühlt man sich dann doch irgendwann schneller alt. Nee, also früher haben wir das schon gemacht. Da sind wir dann schon auch öfter zu Ballermann. Ich glaube, diesmal wird es irgendwie sowas in der Mitte. Palma oder irgendeine nette Bar oder so. Mal gucken. Wer weiß, vielleicht verirren wir uns auch irgendwann zum Ballermann. Wer weiß das schon.
Ja, einen Abend Megapark oder so muss ja drin sein, denke
Ja.
ich.
gedacht. Dann kann man schon mal die alten Zeiten nochmal aufblühen lassen. Ne?
Wenn der WDR Weihnachten feiert, dann gibt es ein Buffet?
Nee, tatsächlich nicht. Wir sind ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das heißt, wir müssen sozusagen die Weihnachtsfeier selber zahlen. Also das wird, wir spenden quasi jeder oder zahlen was für diese Weihnachtsfeier, weil wir natürlich nicht auf Kosten der Gebührenzahler irgendwie Weihnachtsfeiern oder so organisieren können. Das kann man jetzt hier an dieser Stelle ja auch schon mal klarstellen. Also wir müssen die quasi selbst organisieren und auch quasi selbst zahlen, ja.
Gab es ein Schrottwichteln?
Nee, es gab ein Quiz tatsächlich. Also es gab so ein Wer wird Millionär Edition mit Fragen zum Jahr und zur Sportschau und zum Sportcampus. Das war ganz nett. Ich bin aber zu spät gekommen, weil ich ja aus Frankfurt angereist bin. Deswegen war ich nur bei der 1-Millionen-Euro-Frage da. Bei den wichtigsten Fragen war ich am Start. Habe aber nicht gewonnen, um das mal aufzuklären. Und ja, deswegen war das gestern so ein einfaches, nettes Beisammensein. Also nicht so eine klassische Weihnachtsfeier.
Nicht so ein Gelage, wolltest du sagen.
Genau, ja,
ja,
aber auch nicht so mit Essen und irgendwie Getränke und so, sondern jeder zahlt für sich quasi, ja.
Ist ja auch okay. Jetzt müssen wir mal sehen, ob ich diese 1-Million-Euro-Frage beantworten kann. Bin gespannt.
Es ging, also das war die Stichfrage, da ging es um die Wizards, wie viele Besucher sportschau.de hatte.
Na gut, das kann ich natürlich nicht wissen. Ja,
ja, das konnte ich auch nicht wissen, ehrlicherweise, weil ich ich kann gar nicht gut schätzen. In dem Moment habe ich mir aber ein Bier geholt, deswegen habe ich nicht mehr die Antwort mitbekommen, um das mal zu kurz zu vervollständigen.
Natürlich ein alkoholfreies, weil du ja noch mit dem Auto nach Hause fahren musstest. Ja?
Genau.
Ja, sehr gut. Ich habe übrigens seit dem Wochenende, ich weiß ja nicht, ob da dann auch Musik lief, ich habe so einen Ohrwurm und zwar lief in Rotterdam bei der Frauenhandball-WM an dem Finalwochenende lief immer ein Lied, das heißt auf Holländisch heißt es Engelbewahrer. Kennst du dieses Lied?
Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, es ist wirklich ein, aber die Holländer haben generell so Ohrwurmpotenzial.
Ja.
Also das ist schon echt, ja, das ist schon echt bitter und manchmal auch ein bisschen gemein. Ich war im Sommer mal, das ist auch schon länger her, da lief, waren ganz viele Holländer mit mir auf so einem Boot. Die haben immer Bacardi Lemon. Ich gaswemme in Bacardi Lemme. Das war dann auch irgendwann ein Ohrwurm. Also, ich gaswemme in Bacardi Lemme. Lemme ist so ein holländischer Ballermann-Hit.
Ja, also dieses Lied hat er jetzt auch gesungen, irgendwie hier beim Schlagerboom in Dortmund. In Dortmund wird ja mal der Schlagerboom aufgezeichnet in der Westfalenhalle, ja. Florian Silbereisen und Marco Schuttmacher, Schutzengel heißt das auf Deutsch. Ihr könnt das ja gerne mal bei YouTube raussuchen. Lisa wird das natürlich nach der Sendung sofort machen.
Ja.
Wenn ihr das einmal laufen lasst, ist das Problem, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Das kann ich euch garantieren. Also das musste ich jetzt noch kurz erzählen, weil ich habe ja jetzt schon in dieser Woche eine zeitlose Folge aufgezeichnet mit Hannes Wolf. Die läuft dann zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da haben wir natürlich noch ein bisschen über die Frauenhandball-WM gesprochen, weil seine Frau ja auch im Handball tief drinsteckt und auch mal für Borussia Dortmund gespielt hat. Aber, wir sprechen natürlich heute über Borussia Dortmund Fußball. Und ja, jetzt war natürlich vergangene Woche Daniel Günther hier zu Gast und der hat gesagt, ja, er erwartet jetzt in Freiburg eine Reaktion von Borussia Dortmund und wenn dann das nackte Ergebnis dasteht mit 1:1, dann könnte man jetzt meinen, von Reaktionen, da gab es wenig zu sehen.
So. Ich glaube, man muss dieses Spiel natürlich dann auch in der Gesamtbetrachtung nochmal anders einordnen. Ne? Also wenn man jetzt nur auf das nackte Ergebnis schaut, sage ich keine Reaktion. Wenn wir ehrlich sind, hat Borussia Dortmund sogar noch echt Glück gehabt, dass sie es nicht am Ende noch verlieren. Dann sprechen wir nochmal über eine andere Situation. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass sie keine rote Karte kassiert hätten, dann müssten wir das Ganze auch nochmal anders bewerten. Also sagen wir mal so, mit roter Karte und so wie die zweite Halbzeit gelaufen ist, kann man mit dem 1:1, glaube ich, sogar gut leben oder muss man zufrieden sein.
Ja, das denke ich auch, insbesondere wenn man betrachtet, wie viele Chancen Freiburg am Ende noch hatte, wie viele Dinger Gregor Kobel da auch rausgeholt hat. Und das ist ja auch, das habe ich auch letzte Woche gesagt, das ist ja hier auch keine Fallobstmannschaft der SC Freiburg. Ich meine, die spielen international und das ist schon eine ordentliche Truppe, die dich gerade im eigenen Stadion extrem unter Druck setzen kann. Auswärts sind sie jetzt nicht so stabil, aber das ist irgendwie so ein dauerhaftes SC Freiburg-Thema.
Ja.
Ich finde halt, wie soll ich es ausdrücken? wenn du in diesen Laden hier in Dortmund Ruhe reinkriegen möchtest, dann gibt es halt Spiele, die du gewinnen solltest. Und das war vielleicht so eins, was du gewinnen solltest. Oder siehst du das anders?
Nee, also ich glaube, wenn man nach dem Bodø/Glimt-Spiel ja so die Stimmen gehört hat, dann hat man ja immer wieder eins gehört, Reaktion zeigen. Und da muss jetzt eine Reaktion folgen. Und ich hatte in der Halbzeit dann auch meinen Reporterkollegen gefragt, naja, wie sieht denn jetzt die Reaktion vom BVB aus? Ist das denn jetzt eine Reaktion? Und er hat dann ganz treffend gesagt, naja, das ist so dieses BVB-like-Reaktion. Jetzt kein Feuerwerk hier abfackeln, sondern dann den Stiefel so ein bisschen runterspielen, ganz souverän, nichts anbrennen lassen. Und man muss ja sagen, die erste Halbzeit war ja auch nicht schlecht. Also die erste Halbzeit war ja wirklich in Ordnung. Aber es ist halt ja nicht diese Reaktion, die man sich, glaube ich, als Fan wünscht, ja, dass sie dann da dir jetzt mal ein schönes Fußballspiel schenken, sondern es ist halt so dieses BVB-like, so dieses souverän, keine großen Fehler machen, gut stehen, so. Und es ist halt nicht dieses Feuerwerk, was man jetzt unter einer Reaktion vielleicht auch erstmal erwartet. Ja, dementsprechend ist es, glaube ich, dann so ein bisschen schwer, das einzuordnen, inwiefern diese Reaktion erfolgt ist. Aber ja, es ist irgendwie komisch, ne? Wir haben ja im Oktober mehr drüber gesprochen. Jetzt sind wir 2 Monate weiter und jetzt fällt natürlich die Betrachtung, finde ich, auch und die Bewertung auch schon wieder ein bisschen anders aus als noch im Oktober. So, weil jetzt einfach auch nochmal 2 Monate vergangen sind. Da finde ich jetzt auch mal interessant, aus deiner Perspektive zu wissen, hat Borussia Dortmund sich unter Niko Kovac denn jetzt weiterentwickelt oder zum Positiven entwickelt? Weil das war ja so ein bisschen die Frage, die wir damals hatten. Wie viel Zeit bekommt er, wie viel Zeit braucht er, um dann auch eine Entwicklung zu sehen?
Du warst ja damals sehr positiv. Ja?
Ja.
Du hast damals gesagt, dass Niko Kovac der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist. Das war ja, für alle, die es nicht gesehen haben, nach dem Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt, wo du ja auch gesagt hast, für dich war klar, als es zum Elfmeterschießen kam, Borussia Dortmund wird das gewinnen. Du hast aber auch gesagt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass Borussia Dortmund quasi auf Elfmeterschießen gespielt hat. Das ist ja schon kurios genug.
Ja, das stimmt.
Und das zeigt, finde ich, diese Aussage zeigt ein bisschen auf, wie Borussia Dortmund wirkt. Und natürlich war das kein Spiel jetzt für Fans in Freiburg. Und das ist, glaube ich, das, was die Fans halt stört, dass halt wieder sehr pragmatischer Fußball gespielt wurde. Und es wurde in den vergangenen Wochen sowieso sehr pragmatischer Fußball bei Borussia Dortmund gespielt. Jetzt ist das vielleicht auch genau das, was man eben von Niko Kovac als Trainer bekommt. Das war auf allen seinen Stationen so. Das war damals auch in Frankfurt so. Damals hat er diese sogenannte Büffelherde halt gehabt, ja, die natürlich auch über den Erwartungen gespielt hat. Und dann ist es immer ein bisschen einfacher. Es kommt immer darauf an, von wo du kommst. Er kam am Anfang bei Borussia Dortmund ja von, ich glaube, Tabellenplatz 11, 7 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich auch eine ganz andere. Dann waren am Anfang die Leute zufrieden, weil er in die Champions League gekommen ist und weil er kaum Spiele verloren hat. Jetzt hat er von den letzten, 9 Spielen nur 3 gewonnen.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, ganz normal und klar, dass die Leute ein bisschen unruhiger werden. Nehme ich an, kannst du auch sehr gut nachvollziehen.
Absolut. Und ich glaube, der entscheidende Faktor für mich war ja auch in der Bewertung, warum ich ihm oder warum ich erstmal positiv gesehen habe und warum ich auch Niko Kovac die Zeit geben sollte und wollte, weil ich sehe ja Potenzial. Ich sehe erstmal Potenzial in dieser Mannschaft und ich sehe vor allen Dingen das Potenzial, auch besseren Fußball mit dieser Mannschaft spielen zu können. Und mein Ansatz war zu sagen, okay, ich verstehe den Hintergrund, den Fakt, dass man erstmal eine Mannschaft stabilisieren will, dass man erstmal dieser Mannschaft, diesem Dortmunder Umfeld, diesem ganz, ganz generellen Verein erstmal eine gewisse Souveränität einimpfen muss und auch mal wieder dieses, dass man sich auf Borussia Dortmund verlassen kann. Also, dass man weiß, was man bekommt. Das hatte man die Jahre davor nie. Da reden wir immer von den 2 Gesichtern, da reden wir von extremen Schwankungen, von Totalausfällen und dann wieder Champions League Gala. Und jetzt hattest du das Gefühl, du bekommst mit Niko Kovac, du weißt, was du bekommst, was du kriegst. Aber für mich ist jetzt entscheidend, und ich glaube, da muss er jetzt auch echt aufpassen, dass er jetzt auch diese Mannschaft weiterentwickelt, beziehungsweise dass man auch schöneren Fußball wieder spielt oder besseren Offensivfußball. Weil irgendwann, und das finde ich, das merkt man auch jetzt schon in den Aussagen von einzelnen Spielern, haben die nämlich keinen Bock mehr darauf. Solange das funktioniert und solange die Spieler merken, okay, wir holen jetzt erstmal die Ergebnisse, hast du so eine Mannschaft, glaube ich, auch hinter dir als Trainer. Aber irgendwann sagen die sich auch, jetzt habe ich aber keinen Bock, das 10. Spiel in Folge so einen Drecks, ich sage es jetzt mal ganz platt, Drecksfußball zu spielen. Das hast du auch bei Julian Brandt jetzt schon gemerkt. Der will jetzt schon auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr Spaß am Fußball finden. Und die Jungs dürfen halt den Spaß am Fußball nicht verlieren. Und wenn du den denen nimmst, dann wird es, glaube ich, irgendwann schwierig. Und ich glaube, er muss jetzt diesen Schalter auch finden, wieder ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Offensivfußball auch zu spielen. Weil sonst kann das, glaube ich, sehr schnell kippen.
Lass uns noch ein bisschen bei dem Spiel in Freiburg bleiben, weil ich glaube, du hast ja auch am Anfang gesagt, man muss das ein bisschen anders einordnen als die anderen Spiele, wo Borussia Dortmund nach einer Führung noch Punkte hat liegen lassen, zum Beispiel zu Hause gegen Stuttgart, in Hamburg und beim FC St. Pauli. Das waren andere Konstellationen. Diesmal war es so, dass man sehr lange in Unterzahl gespielt hat, fast 45 Minuten, wenn du die Nachspielzeit mit reinnimmst.
Ja, ja.
Kam natürlich nach einer Aktion von Gregor Kobel, wo ich wirklich echt, also ich kann es echt, also nee. Ich finde ja schon alleine diese Regel übrigens, ne, generell, wenn wir mal davon weggehen von dem Spiel, jetzt diese Regel, dass du kurze Abstöße innerhalb des Strafraums ausführen kannst, kotzt mich komplett an, aber okay. Die wurde ja eigentlich nur wegen des FC Barcelona eingeführt, da bleibe ich bei, ja, weil Pep das damals hat immer so spielen lassen. Aber ich bin der Meinung, dass dieses, also das ist so erzwungen, in der Situation da rauszuspielen, der muss doch eigentlich als Torhüter dieser Qualität sehen, boah, der hat da direkt den Gegenspieler hinter sich. Ich muss ja schon den perfekten Pass spielen. Wenn ich den nicht spiele, wird es auf jeden Fall echt eng. Und selbst wenn ich den spiele, könnte es eng werden, weil Freiburg dann wieder schon gepresst hat. Knallt doch einfach das Ding raus. Also ich verstehe es nicht. Er ist ja nicht der Einzige, der das so macht. Also machen ja andere Bundesliga-Torhüter auch. Aber knall doch einfach den Ball raus.
Ja, ich glaube, es wäre die einfachere und sichere Lösung wäre sogar gewesen, einfach rechts rüber zu spielen. Also die Außen wurden ja nicht gepresst oder waren ja nicht unter Druck. Also der Pass in die Mitte ist einfach das Problem. Wenn er den Ball nach außen spielt, ich weiß nicht in dem Fall, wer es dann war, aber das sieht man dann ja auch auf den Bildern, dann kannst du schon auch das Spiel wieder selbst aufbauen. Aber ja, es geht zu 90% auf seine Kappe, das ist ja ganz klar. Und tut mir dann auch ein bisschen leid für Bellingham, der es, glaube ich, ja eh gerade nicht so einfach hat und sich so ein bisschen versucht reinzukämpfen und er dann halt mit Rot runterfliegt, tut mir für den Jungen auch ein bisschen leid. Aber ich glaube, Kobel hat es ja auch direkt auf seine Kappe genommen, das hat man auch schon gehört. Aber ja, es ist, glaube ich, auch so ein Prinzip, was viele Trainer halt eben wollen, dass sie halt nicht diesen langen Ball nach vorne dreschen wollen, sondern dass sie schon irgendwie einen kontrollierteren Spielaufbau haben wollen. In dem Fall würde ich jetzt das als individuellen Fehler bezeichnen. Von Gregor Kobel. Und damit würde ich es dann tatsächlich auch abhaken.
Was die Leute allerdings auch aufgeregt hat, ist, und ich kann es in Teilen verstehen, Borussia Dortmund hat gefühlt mit 10 Spielern auf dem Platz das Fußballspielen einfach mal komplett eingestellt. Und das ist halt etwas, das regt halt mich auch auf. Ich habe das Spiel halt nicht live gesehen, ich habe es mir hinterher nochmal angesehen. Ich würde mal sagen, 75 Minuten des Spiels habe ich schon aufmerksam verfolgt und finde, dass du dich so zurückziehst. Hat das dann deiner Meinung nach auch mit dieser DNA, die Niko Kovac als Trainer hat, zu tun? Dieses vorsichtige, zurückhaltende? Also, weil klar, beim SC Freiburg mit einem Mann weniger ist nicht einfach, Fußball zu spielen. Aber gar nichts mehr in Richtung Offensive zu tun, da war ja eine Chance nach der anderen dann irgendwann für Freiburg am Ende.
Ja, also darf dir eigentlich in dem Fall auch nicht so passieren, dass du dich so krass als Borussia Dortmund hinten reindrücken lässt und so gar keine Entlastung mehr hast. Ich glaube, gerade so ein Unterzahlspiel kann auch dann immer wieder Räume geben, gerade wenn Freiburg anläuft wie verrückt. Und da hätte ich mir dann auch irgendwie von den Einwechslungen her vielleicht eher einen Adeyemi auch mal gewünscht, der ein bisschen Tempo hat. Der ist ja auch doch sehr spät erst gekommen. Deswegen komisch irgendwie. Also kann es mir auch nicht erklären. Ich würde es auch mal interessant finden, ob Niko Kovac das begründet hat, wie er gewechselt hat. Aber ja, ich glaube, es hat schon auch ein bisschen was mit seiner Idee zu tun oder mit seiner Haltung, die dann doch sehr vorsichtig und defensiv orientiert ist. Und dass da denn der Mut dann auch fehlt zu sagen, okay, ey, wir sind Borussia Dortmund und auch wenn wir jetzt hier zu 10 sind, wir geben das Spiel jetzt hier nicht mehr her. Wir werden natürlich kompakt sein, wir werden natürlich irgendwie auch kämpfen müssen, uns gegenstemmen müssen. Aber wenn wir die Chance bekommen, dann nutzen wir auch den Angriff oder versuchen mal schnell umzuschalten und den Konter auch zu nutzen, weil da ist dann ja Freiburg auch sehr verwundbar. Und irgendwie, ja, ist das schon in den letzten Spielen, finde ich, ein bisschen so aufgeblitzt, dass da so ein bisschen der Mut fehlt und irgendwie auch, ja, auch so ein bisschen diese Überzeugung und dieses Selbstverständnis, was man ja eigentlich als Borussia Dortmund auch erwartet.
Ja, ich habe es ja eben gesagt, die Bilanz in den letzten Wochen ist halt jetzt nicht allzu rosig. Man steht ja immer noch gut da, das ist ja der Witz, weil die anderen Mannschaften dann halt teilweise verlieren. Also man ist punktgleich mit Leipzig und ein Tor schlechter sozusagen, ist man Dritter in der Tabelle. Das ist ja absolut in Ordnung und man hat auch relativ großen Vorsprung, beispielsweise dann auf die Mannschaften, die dahinter kommen. Leverkusen 3 Punkte, Hoffenheim 4, Stuttgart 5, Frankfurt 6. Also es ist ein Polster. Man hat aber jetzt schon zum x-ten Mal verpasst, schon auf Platz 2 zu klettern und vor allem auch noch mehr Distanz dazwischen zu legen. Am Ende ist es aktuell auf jeden Fall in Ordnung. Muss jetzt mal gucken, wer da an diesem Spieltag noch gegen wen spielt. Das habe ich nämlich
Leipzig
nicht im Kopf.
Und Leverkusen spielen jetzt zum Beispiel gegeneinander.
Ja.
Das heißt, die nehmen sich auch nochmal Punkte. Und Frankfurt Stuttgart, muss erstmal in Hamburg auch gewinnen.
Ja, Stuttgart spielt gegen Hoffenheim. Also rein spielplantechnisch ist auch dieser letzte Spieltag vor der Winterpause für Borussia Dortmund wieder gut.
Ja.
Aber weißt du, du kommst halt nach einem Unentschieden gegen Bodø/Glimt, das auch wirklich teilweise mies war, kommst du dann halt nach Freiburg und verspielst wieder eine Führung. Kannst du denn verstehen, dass die Leute hier unruhiger werden, sage ich mal, in dieser Phase aktuell beim BVB?
Also ich finde, jetzt ist die Unruhe angebracht und jetzt kann ich sie auch verstehen. Vor ein paar Wochen konnte ich sie noch nicht so ganz nachvollziehen. Aber es ist ja jetzt eine Tendenz zu erkennen. Und eben auch so ein Trend. Und ich finde, wenn dieser Trend zu erkennen ist und der nicht positiv ist, dann darf man definitiv unruhig werden. Und da waren jetzt eben auch ein paar Spiele bei, die schon irgendwie auch ein bisschen zum Kopfschütteln waren. Ob das jetzt Bodø/Glimt war, das habe ich auch tatsächlich verfolgt. Jetzt gegen Freiburg, die zweite Hälfte, finde ich auch ein bisschen, muss man sich schon auch Gedanken drüber machen. Ich überlege jetzt gerade, welche Spiele da noch bei waren. Da waren noch mal so ein, zwei, wo ich auch das Gefühl hatte, irgendwie wollen sie es ein bisschen zu sehr verwalten. Ich meine, das ist zum Beispiel das Hoffenheim-Spiel, da kann man auch sagen, also es war kein gutes Spiel. Da habe ich mir auch deutlich mehr erwartet. Auch von beiden Seiten muss man sagen, da ist der Plan vielleicht auch aufgegangen, vor allen Dingen Hoffenheim aus dem Spiel zu nehmen, aber es war ja ein saulangweiliges Spiel. Also und das ist, glaube ich, eher das Problem, und das kenne ich gerade auch ein bisschen von Eintracht Frankfurt, dass die einfach schlechten Fußball spielen und einfach gerade auch den Fans nicht so viel Freude bereiten. Und dass das natürlich dann auch für eine Unruhe sorgt und dass, wenn man Tickets kauft, dann im Stadion ist und sich dann oft so ein Gegurke angucken muss, dann kann ich schon irgendwie auch den Frust verstehen. Also absolut.
Das war interessant nach dem 3-3 gegen den VfB Stuttgart. Ja, auch da spät nochmal eine Führung wieder vergeigt. Das ist aktuell irgendwie so eine BVB-Spezialität geworden. Aber was ich da sagen muss, ist, da sind trotzdem viele Leute aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, wir haben ein geiles Fußballspiel gesehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man die Debatte überhaupt aufmachen kann, denn Edin Terzic hat ja damals auch gesagt, lieber erfolgreich als sexy. Das ist natürlich, also das ist ja eigentlich ein Niko Kovac-Motto, der Spruch, den müsste er sich normalerweise patentieren lassen. Das Problem ist, ich glaube, dass das an ganz, ganz vielen Standorten über einen gewissen Zeitraum gut geht und wir müssen hier jetzt, glaube ich, darüber reden, weil es erste Anzeichen dafür gibt, dass er die Kabine ein bisschen zu verlieren scheint. Und wenn das passiert, sind die Tage eines Trainers bei einem Verein in der Regel gezählt. Dann ist nur noch die Frage, wann ist es soweit? Und er hat ja seinen Vertrag auch verlängert. Und ich glaube, das mag so um den Zeitpunkt gewesen sein, als wir beide miteinander gesprochen haben, ein bisschen früher. Und da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, warum nicht einfach noch ein bisschen warten und gucken, wie sich's entwickelt? Und dann gibt's Leute, die hier sagen, ja, da hat der BVB vielleicht Angst, dass irgendeiner Niko Kovac wegholt. Ja. Also er wird jetzt nicht als der größte Trainer in die Vereinsgeschichte eingehen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann wundere ich mich darüber, warum man das so ohne Not macht.
Ja. Ja, und ich meine, das ist ja kein Problem, was neu ist. Also das Ding, warum Niko Kovac bei anderen Vereinen gescheitert ist, war ja genau das, weil er die Kabine verloren hat. Und das war bei Bayern München schon relativ schnell, weil das nochmal andere Spielertypen sind, nochmal irgendwie eine andere Kabine auch. Das war bei Frankfurt irgendwann tatsächlich auch der Fall. Und das ist halt gefährlich. Und da hätte ich mir eigentlich von Niko Kovac erwartet und auch hofft, dass er da selber daraus auch lernt. Dass er selber auch Schlüsse zieht und dass er selbst auch, wenn diese Schwingungen aufkommen, der auch immer und immer wieder auf Pressekonferenzen damit konfrontiert wird, dass er dann vielleicht auch mal selbst irgendwie das analysiert, reflektiert. Was ist da vielleicht dran? Was kann man den anderen, den Journalisten, den Fans vielleicht auch zugestehen? Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Reflexion auch aus den vergangenen Stationen zu überlegen, okay, wie kann ich das verhindern, dass mir das passiert? Und das sind ja so Kleinigkeiten auch und so kleine Dinge, auch dass er so ein krasser Disziplinfanatiker ist. Auch das kommt irgendwann bei Mannschaften halt auch nicht mehr gut an. So, und dass er da vielleicht sich selbst auch mal ein bisschen zurücknimmt oder überlegt, so, okay, wie kriege ich da eine Waage hin, dass die Mannschaft mich trotzdem irgendwann immer noch cool findet oder man einen guten Vibe hat. Und ich trotzdem aber meine Base an Disziplin habe. Ich glaube, der ist da manchmal einfach ein bisschen too much und zu Control-Freak und zu viel Disziplin. Das hat sich halt irgendwie auch verändert im Fußball und man muss da, glaube ich, auch einfach gucken, was man für Spielertypen hat, was man für Charaktere hat und was zu dieser Mannschaft dann auch passt. Und manchmal ist zu viel halt irgendwie auch nicht gut.
Ja, wenn du überlegst, ist interessant, dass du das sagst. Niko Kovac war als Spieler ein defensiver Mittelfeldspieler, so ein Beißertyp, ja, der über Zweikampfstärke kam und so weiter, der sehr diszipliniert war als Spieler. Sein Bruder war ein beinharter Innenverteidiger, also der ist ja auch im Trainerstab mit dabei und das untermauert das ja nochmal so ein bisschen. Und du hast ja gerade gesagt, der Fußball hat sich verändert, das ist das eine. Was aber, glaube ich, viel extremer ist, wie die Jungs, die jetzt halt in dem Alter sind, ich sag mal so Anfang, Mitte 20, wie sich das da verändert hat, weil du jetzt schon mit Ende 20 auch, glaube ich, ganz anders tickst als die Spieler, die aus einem NLZ kommen. Du bist ja nochmal anders aufgewachsen als ich, aber die sind auch nochmal anders aufgewachsen in einer Gesellschaft, die so verschieden ist im Vergleich zu vor 10 oder vor 15 Jahren oder eben zur Zeit, als Niko Kovac Spieler war. Und wenn du jetzt überlegst, er hat Julian Duranville und Cole Campbell gar nicht mitgenommen, weil er gesagt hat, ja, die haben im Training so einen miserablen und lustlosen Eindruck gemacht. Da will er ja dann nochmal aufzeigen, hey, Leute, so geht das nicht. Mag ja auch so sein, dass das so war. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber auch das unterstreicht halt nochmal diesen Fokus auf Disziplin. Und irgendwann haben vor allem aber auch gestandene Spieler, die Jungen will ich gar nicht mal so da reinnehmen, aber gestandene Spieler wie ein Sabitzer, Brandt, Can oder wer auch immer, die haben da keinen Bock mehr drauf.
Genau, ja. Genau das ist es. Und ich glaube, dass das super wichtig ist als Trainer, dass du da eine gesunde Balance hast und irgendwie auch die Spieler bei Laune hältst beziehungsweise ein gutes Verhältnis zu denen pflegst. Wenn du ständig dieser Obervater bist, der dir ständig irgendwelche Vorgaben macht und ständig Disziplin, da ist ja bei mir schon, fängt das schon an, dass ich innerlich meine Augenrolle denke, chill mal, Bruder, ne? Also so, dass man dann von selbst auch denkt, so, boah, jetzt ist aber auch mal gut. Das ist wie mit Lehrern. Also ich kenne das früher aus der Schule, ja. Diese ultra strengen Lehrer fand ich immer alle kacke. Aber der Lehrer, wo du wusstest, okay, der hat auch mal eine längere Leine, aber wenn ich jetzt hier abschreibe oder wenn er mich erwischt, dann wird's auch unangenehm. Aber trotzdem war der cool, weil er die Leine auch mal ein bisschen länger gelassen hat, mal Witze gemacht hat, auch mal ein bisschen was durchgehen hat lassen. Aber du wusstest trotzdem, woran du bist und was du darfst und was du nicht darfst. Und ich glaube, dass Niko Kovac manchmal ein bisschen zu sehr strenger Lehrer ist und sich da vielleicht manchmal auch ein bisschen zurücknehmen muss. Ne? Weil genau das dann irgendwann passiert, dass sie dann irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Und wenn du die Kabine verlierst, dann kannst du deine Sachen eigentlich schon packen. Dann weißt du, lange geht das nicht mehr gut.
Der Schüler Sascha Staat hätte eine Frage. Vielleicht nimmt die Lehrerin Lisa Tellers mich dran.
Ja. gerne.
Ja, ich würde gerne von Ihnen wissen, vielleicht können Sie mir sagen, ob Niko Kovac das kann. Kann der lange Leine?
Ja, das weiß ich halt nicht. Und das frage ich mich halt auch. Also das sind ja so Dinge, was ich eigentlich gehofft hätte, dass er das vielleicht so ein bisschen reflektiert oder in der Hinsicht sich auch ein bisschen verändert, dass er auch mal ein bisschen mehr lange Leine kann. Dass er das vielleicht aus seinen vorausgegangenen Stationen irgendwie auch mitgenommen hat, gelernt hat. Dass es halt nicht immer gut ankommt, wenn du nur diesen strengen Vater spielst. Das habe ich halt gehofft, dass er das vielleicht so ein bisschen auch als Lerneffekt mitgenommen hat. Aber es scheint gerade nicht irgendwie so zu sein. Also weißt du, es macht gerade nicht den Eindruck, als hätte er daraus vielleicht auch gelernt.
Ja, das ist halt das Problem. Also normalerweise ist es, also generell im Leben sollte man den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Aber er hat ja nun mal seinen Stil. Borussia Dortmund wusste, was man da bekommt, wenn man Niko Kovac holt. Und du wirst dich daran erinnern, weil Max Kruse hat ja auch mal bei Borussia Mönchengladbach gespielt und dann war er beim VfL Wolfsburg, als Niko Kovac da Trainer war.
Ja.
Und Kovac hat den eiskalt wegrasiert.
Ja.
Ich meine, jetzt ist Max Kruse natürlich auch ein extremes Beispiel, was Disziplinlosigkeit angeht. Ja, aber das
aber
mag
trotzdem,
Kovac nicht.
Ja, aber trotzdem, und du siehst ja, dass Max Kruse in anderen Vereinen funktioniert hat. So, und ich würde jetzt mal behaupten, Lucien Favre zu Gladbach-Zeiten war auch ein strenger Trainer, beziehungsweise hatte auch eine gewisse Aura und hat auch Wert darauf gelegt. Aber er hat es ja offenbar auch geschafft, mit Max Kruse zusammenzuarbeiten. Und er war ich würde fast sagen, dass er zur Gladbacher Zeit in seiner Prime war, als er auch teilweise mit Reus und so gekickt hat. Ich habe letztens nochmal Videos gesehen, Borussia Barcelona. so wurden wir ja dann genannt, also weil Kruse war ja auch Teil dessen. Und es gab ja auch andere Trainer, die offenbar mit Kruses Art und Charakter klargekommen sind. Die wussten, wie sie ihn nehmen müssen. Und das verlange ich eigentlich von einem Trainer. Das habe ich übrigens, das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Thierry Henry hat sehr lange darüber diskutiert, zum Beispiel bei Real Madrid. Da stand Xabi Alonso ja auch vor dem Aus. Und er hat gesagt, bei Real Madrid musst du mehr Manager als Coach sein.
Ja, ja.
Und das fand ich eine richtig geile Aussage. Und ich glaube, dass das zu Vereinen und Mannschaften wie Bayern oder Dortmund übrigens auch zählt, dass du da mehr Manager sein musst als Coach. Ja, und dass du da einfach mehr diese Mannschaft managen musst, diese Charaktere managen musst, die Stimmung managen musst und denen weniger sagen musst, bitte immer wieder gegen den Ball arbeiten und hier und so und Taktik und hier und da. Und du musst, glaube ich, eher so diese Mannschaft managen. Und da habe ich meine Zweifel, ob Niko Kovac das kann, ob er da empathisch genug oder feinfühlig genug ist, um auch mal solche Sachen durchgehen zu lassen oder auch mal ein Auge zuzudrücken oder auch mal zu sagen, ey, ist kacke von dir, machst du beim nächsten Mal nicht mehr, aber hier, komm, steig mit ein in den Bus. So.
Ist sehr spannend, dass du das sagst. Ich habe das auch gesehen und ich finde, das passt extrem gut. Da gibt es ja ein Beispiel mit Carlo Ancelotti, der hat bei den Bayern nicht funktioniert, weil teilweise die Spieler gesagt haben, der trainiert hier zu lasch. Sehr interessant.
Mhm.
Aber bei Real Madrid war er ultra erfolgreich.
Ja.
Und das habe ich da nicht verstanden, weil der eigentlich ja dann laut deiner Theorie, laut der Theorie von Thierry Henry, und ich sehe das ja genauso, auch bei den Bayern hätte funktionieren müssen. Vielleicht lag es dann auch daran, dass wir in Deutschland ein bisschen mehr die Disziplin mögen als in anderen Ländern. Und größtenteils waren dann auch noch viele deutsche Spieler mit Müller, mit Neuer, mit, ich glaube, das war sogar noch zu Zeiten, wo ein paar andere Weltmeister bei den Bayern gespielt haben. Aber worauf du hinaus wolltest und auch Thierry Henry ist relativ offensichtlich. Und ich plädiere ja eigentlich schon seit Jahren dafür, dass Borussia Dortmund sich einen Trainer holt, der eine gewisse Form von Aura hat. Und diese Aura,
zum
die
spüre ich.
Zum Beispiel
Marco Rose. Ja. Marco Rose, muss ich ehrlicherweise sagen, ist für mich einer der Trainer, der sehr, sehr viel verkörpert, wo ich auch sage, ich finde auch, dass er zu Borussia Dortmund gepasst hat.
Spannend.
Ich sage auch jetzt, dass er irgendwie viel zu früh gehen musste. Weil ich finde, und das ist das, was man hört, also das, was ich so von den Mannschaften höre, die mit Marco Rose zusammengearbeitet haben, dass es ein Trainer ist, den lieben die Spieler. Die gehen für den durchs Feuer. Und das hat man bei Leipzig auch gemerkt. Die wollten nicht, dass er geht. Und die waren alle super traurig. In Gladbach war es übrigens das Gleiche. Nachdem er gesagt hat, dass er geht, haben die 7 Spieler in Folge verloren. Also der hat schon irgendwie offenbar eine Bindung zum Team, zur Mannschaft, hat auch diese Aura. Ich finde auch, dass er dieses Menschenfänger-Gen hat, so dieses, er holt mich auch als Medienschaffende teilweise auch ab. Aber ich glaube offenbar auch die Spieler. Und ich glaube, dass er ein ganz guter Mix eigentlich aus dessen ist, dass er taktisch, coachmäßig sehr, sehr gute Dinge mitbringt und Ideen. Aber dass er vor allen Dingen dieses Management, glaube ich, ganz gut schafft von Mannschaften. Also deswegen finde ich eigentlich, Marco Rose hätte eigentlich, glaube ich, ganz gut zum Dortmund gepasst. Aber ja, das weiß ich nicht, woran es dann am Ende gescheitert ist.
Ja, da ist es, glaube ich, auch daran gescheitert, dass er natürlich Dinge eingefordert hat und auch absolute Rückendeckung der Vereinsspitze, die er damals nicht bekommen hat. Und dann hieß es ja, okay, dann machen wir halt einfach nicht zusammen weiter. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das auf Dauer mit ihm ganz gut funktioniert hätte. Was natürlich Marco Rose nicht ausstrahlt in Richtung Fans, was hier in diesem Umfeld, glaube ich, ganz wichtig ist, ist so ein bisschen das Emotionale, so Herz und Leidenschaft. Da ist er nicht der Typ für, das ist ja auch nicht nötig unbedingt. Vielleicht ist es aber bei Borussia Dortmund nötig. Oder du musst so ein, ich sag jetzt mal, junger Übertrainer mit Aura sein wie Xabi Alonso. Ja, dann kann das eventuell funktionieren, weil der hat jetzt schon mit Bayer Leverkusen das Double gewonnen und bei Real Madrid muss er halt anders arbeiten. Da ist diese Ebene, Trainer zu sein, gar nicht so wichtig, wie du das eben gesagt hast, sondern er muss mehr der Manager, also ein People's Manager eigentlich sein. Ja, also der leitet eine Gruppe von Spielern. Und der hat ja dann einen Trainerstab, der sich um andere Dinge auch noch kümmert. Aber so ein Alonso, der könnte wahrscheinlich bei Borussia Dortmund ganz gut funktionieren, weil erstmal alle ernst nehmen, was der sagt. Da würde nie jemand in Frage stellen, boah, was erzählt der denn da für einen Blödsinn? Weil da kann er kommen und sagen, ey, guck mal hier, bei Bayer Leverkusen habe ich einen sauattraktiven Fußball gespielt, was wollt ihr eigentlich? Und dann haben die Spieler überhaupt gar keine Ausreden mehr. Und er hat natürlich Aura und eine unglaubliche Glaubwürdigkeit durch den Erfolg in Leverkusen. Daher denke ich, so ein Typ wäre ganz interessant, weil er auch als Spieler sehr erfolgreich war. Auch das sorgt für eine gewisse Form von Glaubwürdigkeit. Die hat natürlich einen Marco Rose dann nicht. Die hat einen Niko Kovac auch nicht, obwohl er viele Bundesligaspiele hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Aber Lisa, wenn wir merken, und nochmal, wir reflektieren ja, was wir gerade in den letzten 10, 15 Minuten gesagt haben. Wir haben beide wahrscheinlich so ein bisschen den Eindruck, Niko Kovac und Borussia Dortmund wird nicht mehr allzu lange erhalten.
Ja. Ist im Moment so mein Gefühl. Es gibt, so finde ich, so leichte Anzeichen, dass es ein bisschen kriselt, dass es ein bisschen ruckeliger ist und auch vor allen Dingen innerhalb der Mannschaft. Und dass das halt irgendwie ihm zum Verhängnis werden könnte, dass er dann wirklich irgendwann die Kabine verliert. Und das ist halt einfach, glaube ich, sein Problem, sein Hauptproblem. Und da frage ich mich wirklich, wie lange das jetzt in dem Fall dann noch gut geht, ne? Ob sich das von selbst auch wieder ein bisschen einruckelt und einspielt oder ob dann irgendwann wirklich da so ein Bruch entsteht. Schwer einzuschätzen, ehrlicherweise.
In Italien tippt man ja mal 1x2, also Heimsieg, Unentschieden oder Niederlage. Wenn da jetzt eine 2 rauskommt, morgen Abend, ja, die Wahrscheinlichkeit, da sprechen wir gleich noch drüber, ist historisch betrachtet eher gering, aber mal sehen. Wenn dann am Ende Borussia Mönchengladbach als Sieger vom Feld geht, dann ist aber hier ordentlich was los. Vor allem, weil du dann nicht die Gelegenheit hast, am Mittwoch danach in der Champions League wieder das Ding irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Also, harte Nummer.
Dein Gefühl, wie lange das gut geht?
Tja, weißt du, das Problem ist, wenn du im Pokal so früh ausscheidest als Borussia Dortmund und weißt, du kannst sowieso nicht die Bundesliga gewinnen, dann kannst du ja eigentlich nur noch in der Champions League glänzen. Wenn er nicht ins Viertelfinale der Champions League kommt, wird's eng. Mhm. Alleine deswegen, weil die Leute dann sagen, ja, wo ist denn die Weiterentwicklung? Wo ist die denn genau? Was passiert da mit dieser Mannschaft? Und wir haben ja noch 2, 3 andere Themen, über die wir heute auch sprechen, wie Vertragsverlängerung und so weiter, die das Ganze relativ schwierig und komplex machen, weil die Aussichten gerade, dass Borussia Dortmund mit einem rund erneuerten Kader in die nächste Spielzeit geht, sehe ich als relativ gering an. Und das macht es dann auch wieder schwierig. Ne?
Absolut.
Bevor wir gleich ein bisschen konkreter über das Spiel auch morgen sprechen, muss ich diesen Wimpel hier noch zeigen. Diesen Wimpel hat mir Joachim geschenkt. Das ist ein Wimpel von Feyenoord Rotterdam, weil da ist auch ein Schal, ein Begegnungsschal des UEFA-Pokalfinals, damals hieß das ja noch so, 2002 im De Kuip zwischen Feyenoord und Borussia Dortmund. Und wir waren ja am Wochenende in Rotterdam und dann ist er in einen Fanshop und hat mir diesen Wimpel mitgebracht. Vielen, vielen Dank dafür.
Cool.
Ich mag ja solche Fan-Utensilien. Du hast auch ein Fan-Utensil an, ne? Ist das richtig?
Nee, das ist tatsächlich nur ein random Pullover, aber in den richtigen Farben.
Ja.
Dementsprechend, ich habe mich einfach nur ein bisschen farblich angepasst.
Okay, ich dachte schon, hier steht irgendwie Mönchengladbach, aber wir machen jetzt keine Schleichwerbung für die Firma, ja?
Nee, nee, aber ich habe theoretisch, was ich hier so neben mir liegen habe.
Ah, direkt der Schal, ja.
Ja,
neuer auch, ja?
Ja, ich verschicke noch ein paar Fan-Utensilien. Ich hatte ein kleines Gewinnspiel. Und da habe ich noch ein bisschen schocken gewesen. Und habe ein bisschen noch eingekauft. Die Tüte steht hier noch neben mir, weil die Pakete werden gleich noch gepackt.
Ah ja, sehr schön.
Deswegen, ja.
Musste man da auch eine Frage beantworten, wie gestern bei eurer Weihnachtsfeier?
Nee, tatsächlich nicht. Das war einfacher. Man musste einfach nur seinen Lieblingsvlog in die Kommentare schreiben.
Ist dein Lieblingsvlog der von Ivo Ulich oder Igor Demo?
Weder noch, glaube ich. Ich würde sagen, mein Lieblingsvlog ist Sven Ari van Lent, weil es mein allererstes Trikot war.
Oh, Ari van Lent, ja. Ist auch eine absolute Ikone.
Ja, es war mein allererstes Trikot mit 6 und ich glaube, den würde ich mir wieder drauf machen. Einfach so Full Circle Moment. Ja, aber boah, es gibt echt viele, muss ich sagen. Es gab schon echt schöne oder coole Spieler früher, auch in den frühen 2000ern und so, würde ich sagen, ja.
Lisa, dass du dir das Trikot damals mit Ari van Lent geholt hast oder geschenkt bekommen hast, ich weiß es ja nicht. Das ist ein Vierteljahrhundert her. Ja, wollte ich an der Stelle nur mal nochmal so, also ungefähr ein Vierteljahrhundert.
Ja, ist es ja. Es ist tatsächlich krass.
Also ich fand eigentlich immer diese Gladbacher Mannschaft am geilsten Mitte der 90er mit Kalle Flipsen, Carsten Meyer, Uwe Kamps, Martin Dahlin, Heiko Herrlich, Effenberg.
Ja,
das fand ich die geilste Mannschaft, die von irgendwie so auch natürlich noch am Bökelberg und so. Ja, das hatte irgendwie was. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo an anderer Stelle schon mal erzählt habe. Ich war mal mit meiner Großtante, war ich immer in der Eifel im Urlaub und damals haben wir dort ja natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, immer ständig irgendwo einen Fernseher anzumachen, auch nicht auf dem Zimmer. Es gab aber einen Fernsehraum unterm Dach und da habe ich dann mit ein paar älteren Männern, die natürlich gerne Fußball gucken wollten, dieses Pokalspiel gesehen, Gladbach gegen Bayer Leverkusen, wo es ins Elfmeterschießen ging und Uwe Kamps, ich glaube, 4 Elfmeter gehalten. So, da kann ich mich dran erinnern, als wäre das gestern gewesen, weil ich das da geguckt habe und da natürlich in meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Mal ein Fußballspiel gesehen habe. Und weißt du, diese Dinger, diese Schaumfänger da von den Pilzgläsern, die wurden ja in Gladbach dann auch immer großartig. Einfach genial.
Ja, der Bückeberg war schon cool. Ich bin so froh, dass ich das irgendwie noch, auch wenn es sehr, sehr schwache Erinnerungen sind, weil ich einfach zu klein war, aber dass ich den noch so miterlebt habe, da auch noch so Andenken habe, ist schon schön. War schon auch eine gute Zeit, ja. Also prägt dann doch irgendwie auch fürs Leben, ne? Und oder für das weitere Fußballleben, so würde ich sagen auch. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Was wird das morgen für ein Fußballspiel von Gladbacher Seite aus? Ihr habt jetzt angefangen, auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Ne? Also kaum war Zeitumstellung, ging es wieder in die richtige Richtung. Ihr habt jetzt Eugen Polanski als Trainer, meine Güte.
Ja, ich habe das Gefühl, bei Borussia Mönchengladbach klappt das besser mit dem eigenen Stall und Trainer. Aber das nur mal so kurz als Ausflug, weil Dortmund es ja auch ein paar Mal probiert hat jetzt. Ich habe kein Gefühl, ehrlicherweise, ich habe kein Gefühl, wenn wir jetzt der Statistik glauben und das, was, glaube ich, auch bei allen Gladbach-Fans so drinsteckt, drinhängt, ist, dass wir seit 11 Jahren nicht mehr in Dortmund gewonnen haben. Also das ist schon auch echt wieder verdammt lange her und dass wir in Dortmund eigentlich nie gut aussehen und es am Ende wirklich meistens immer ein Heimsieg für den BVB wird. Deswegen habe ich auch nicht allzu große Hoffnungen, kann mir aber vorstellen, in der aktuellen Lage, in der sich der BVB befindet und Borussia Mönchengladbach auch ehrlicherweise nach der Niederlage gegen Wolfsburg, dass es vielleicht ein Unentschieden geben könnte. Aber das ist schon optimistisch gedacht. Also optimistisch gedacht wird es ein Unentschieden. Ich glaube aber, dass der BVB sein letztes Spiel zu Hause gewinnen wird.
Jetzt gucken wir mal auf die letzten Ergebnisse in Dortmund, wobei ich ja immer der Meinung bin, dass das eigentlich völlig irrelevant ist, weil dann ja auch andere Mannschaften auf dem Platz stehen und so weiter. 3-2 für den BVB, 4-2 für den BVB, 5-2 für den BVB, 6-0, 3-0, 1-0, 2-1, 6-1, 4-1, 4-0, 1-0. Und dann gab es dieses, da gab es noch ein, jetzt muss ich mal gucken, 1-2, das war dieses 1-2 in der Rückrunde 2013, 2014 hat Gladbach in Dortmund gewonnen. Wir haben aber vor dem Spiel festgestellt, vor der Aufzeichnung, so ist es korrekt, dass wir beide bei einem Spiel waren, an das sich viele erinnern werden. Das war mit diesem legendären Eigentor von Christoph Kramer aus, glaube 45 Metern. Das war im November 2014, wo Borussia Dortmund wirklich nicht gut gespielt hat. Das war die letzte Saison von Jürgen Klopp als Trainer und da standen sie ja irgendwann sogar mal auf dem Abstiegsplatz. Ich kann mich sehr gut daran erinnern an dieses Spiel, dass das eine enorme Bedeutung hatte und alle BVB Fans im Stadion echt heilfroh waren, dass dieses Spiel irgendwie gewonnen wurde.
Ja.
Also traditionell Gladbach in Dortmund nicht gut, aber aufgrund der aktuellen Konstellation hörst du dich zumindest mal optimistisch an. Beim BVB gibt es ein paar Verletzungssorgen. Ich meine, das hat sich jetzt relativ lange gehalten, dass die sehr verletzungsfrei da durchgekommen sind. Das muss man auch sagen. Muss man vielleicht auch Niko Kovac anrechnen, der gesagt hat, ich rotiere, ist mir scheißegal, was die Leute darüber denken. So kannst du dich natürlich aber auch schlechter einspielen. Wie sieht es denn personell in Gladbach aus? Sind da wichtige Spieler nicht mit dabei, die eventuell das Spiel tragen? Weil ich muss auch ein bisschen ehrlich sein. Du hast ja ein paar Namen eben von mir gehört. Ja, eher so ältere Ikonen. Borussia Mönchengladbach ist für mich aktuell eine Mannschaft, die ich schwer greifen kann, weil da wenige Namen mit dabei sind, wo ich sage, oh, das ist so einer, der sticht total heraus. Wer sticht denn heraus bei Borussia Mönchengladbach?
Ja, wir hatten jetzt tatsächlich eher das Problem, dass gegen Wolfsburg 5, 6 Spieler gefehlt haben. Davon also mal die Hälfte, sage ich mal, gute Hälfte der Startelf war nicht mit dabei. Es soll keine Ausrede sein. In Gladbachs Fall ist es dann aber doch ein Unterschied, ob die Spieler spielen oder nicht. Also tatsächlich würde ich sagen, dass Honorar sehr wichtig sein wird, ob der jetzt fit wird oder nicht, steht noch ein bisschen auf der Kippe. Also die Aufzeichnung von uns ist vor der Pressekonferenz, wo wir es dann vielleicht dann auch erfahren werden. Honorar ist definitiv ein Unterschiedsspieler. Zuletzt war es eigentlich immer Tim Kleindienst. Da muss man sagen, haben wir jetzt mit Haris Tabakovic jemanden, der es überraschenderweise sehr, sehr gut auffangen kann und auch sehr zuverlässig knipst. Und dann ist es tatsächlich Florian Neuhaus, der unter Eugen Polanski jetzt endlich wieder die Chance bekommt, seinen zweiten Frühling hat. Und ich finde, in der Gesamtkonstellation mit Honorar und Tabakovic sehr gut funktioniert. Und ansonsten ist es genau das, was du sagst, dass Gladbach viel mehr jetzt wieder übers Kollektiv kommt und viel mehr wieder über ein funktionierendes Mannschaftsgefüge. Und dass es halt eben nicht so diese Individualisten gibt oder die Spieler, die entscheidend herausstechen, sondern dass es wieder mehr über dieses Kollektiv auch funktioniert.
Was muss denn dieses Kollektiv in Dortmund besonders gut machen, damit der BVB Probleme hat, das Spiel zu gewinnen?
Also ich glaube, was Gladbach zuletzt eigentlich bis auf jetzt gegen Wolfsburg gut gemacht hat, ist einfach, dass sie sehr, sehr kompakt stehen und sehr, sehr gut auch verteidigen und gemeinschaftlich verteidigen. Ich glaube, das wird auch schwer und weil Borussia Dortmund ja selbst auch ein bisschen Probleme hat mit dem Ball, wäre das natürlich ganz smart zu sagen, lieber BVB, es ist euer Heimspiel, schaut mal, was ihr mit dem Ball so anfangen könnt und sich halt viel mehr jetzt auch erstmal aufs Verteidigen, auf die Defensive konzentrieren und dann halt eben auch mal durch Ballgewinne oder auch ganz generell durch mal schnelle Angriffe dann auch vielleicht vors Tor kommen. Also offensiv, muss ich sagen, macht Borussia das eigentlich gut. Man weiß eigentlich, dass sie immer ein Tor machen. Man hat zumindest mittlerweile das Gefühl. Und das gibt einem auch immer schon so eine Grundstabilität, dass man weiß, okay, wenn man hinten wirklich gut steht, dann sind sie aber auf jeden Fall immer für ein Tor gut. Und ja, deswegen glaube ich, werden sie sich vor allen Dingen aufs Verteidigen konzentrieren. Und das muss besser Klappenhals gegen Wolfsburg. Da waren sie sehr, sehr passiv, waren irgendwie gar nicht drin im Spiel, gar nicht am Gegner dran. Sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und ich glaube, das wird der Fokus sein.
Ich muss gerade noch mal ein bisschen husten, Lisa. Du musst ja ein bisschen weiterreden. Erzähl mal ein bisschen
was. Ja, was soll ich sonst sagen? Ansonsten bin ich froh, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, dass Gladbach sich so ein bisschen Puffer geschaffen hat und irgendwie auch wieder neues Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat. Man hat gesehen, dass sich sehr viel verändert hat mit Eugen Polanski, durch Eugen Polanski, dass endlich auch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass Fans sich mit der Mannschaft und dem Trainer identifizieren können, dass vor allen Dingen auch der Trainer, man merkt, dass er sich Gedanken macht, dass er immer einen Matchplan hat und dass er ja auch die Spieler jetzt mal auf die Positionen stellt, wo sie eigentlich am besten performen. Und das ist halt auch ein krasser Unterschied zu Sioane. Wir spielen jetzt vor allen Dingen mit einer Fünferkette. Hat es jahrelang nicht gegeben in Gladbach. Eigentlich immer eine Viererkette und es hat jahrelang jetzt Probleme immer über die Außen gegeben. Es war immer die Problemzone und man hat das Gefühl, es kann manchmal so einfach sein und mit einer kleinen Systemumstellung können auch solche Probleme behoben werden. Also ja, er hat schon einiges verändert, vor allen Dingen Spieler auf andere Positionen gesetzt und da funktionieren sie jetzt deutlich besser als unter Sioane. Und das war schon mal ein guter Kniff von Eugen Polanski, würde ich sagen.
Wir haben an dieser Stelle ein bisschen geschnitten, weil ich weiß nicht, ob man es auch sieht an meinen Augen. Ich bin ein bisschen erkältet. Ganz kleines bisschen. Ich muss immer viel husten. Es hat einigermaßen geklappt. Ein paar Mal habe ich das Mikro ausgemacht und Lisa hat einfach weitergeredet. Jetzt gab es einen kleinen Cut an der Stelle. Ist nicht weiter schlimm. Wir machen weiter mit den Hörerfragen. Und bevor wir das tun, nochmal der Hinweis, wie könnt ihr dieses Format unterstützen? Schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Und wenn ihr dort unterwegs seid, findet ihr zum Beispiel einen Link zu PayPal oder Überweisungsdaten für ein Konto. Da könnt ihr gerne ein bisschen was spenden. Und das ist natürlich eure freie Entscheidung. Ihr könnt aber auch anderen davon erzählen. Auch das ist möglich. Ihr könnt sagen, hey, ich habe da was Cooles gehört zu Borussia Dortmund. Und ich weiß, dass einige mir, ich habe hier meine E-Mails auf, dass einige mir schon geschrieben haben, hey, ich bin erst jetzt darauf aufmerksam geworden. Wenn das so ist, nach einigen Wochen, weil das ist ja mittlerweile die 10. Ausgabe, also wir sind jetzt schon einige Wochen auf Sendung, dann erzählt doch einfach anderen Borussinnen und Borussen davon. Gar kein Problem. Ihr könnt den Social-Media-Kanälen folgen, ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Hier gibt es eine All-Star-Elf von Borussen im 4-3-3 mit Dortmundern und Gladbachern. Mal gucken, was die Gladbach-Expertin dazu sagt. Also, Wolfgang hat ein All-Star-Team zusammengestellt und Wolfgang ist so Anfang 70 und deswegen hat er natürlich auch einen Blick, den wir nicht haben. Sein Torhüter heißt nämlich Kleff und seine Viererkette besteht aus Bonhoff, Kohler, Hummels und Dede. Mittelfeld, oh, das Mittelfeld ist natürlich schon ein absolutes Träumchen, ne? Wimmer, Netzer und Sammer und vorne als so Dreier Sturm mehr oder weniger Möller, Heinkes und Chapuisat. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
Ja, definitiv, ja. Doch. Also Mittelfeld und Sturm, das macht schon was her.
Ja, da sind schon ein paar Ikonen mit dabei. Das ist schon auf jeden Fall so. Dann starten wir mal richtig durch in die Hörerfragen. Was haben wir denn hier? So, ich muss mal ein bisschen durchgehen. Und es gibt jetzt aktuell in Dortmund das Gerücht, dass die Verträge, die auslaufen von Emre Can und Julian Brandt, verlängert werden sollen. Gefühlt zu gleichbleibenden oder ähnlichen Konditionen. Und die beiden kosten dann pro Jahr zusammen ungefähr 15 Millionen Euro. Jetzt mal die Frage an die Person, die das von außen betrachtet, bevor ich mich dann gleich völlig aufrege. Würdest du die Verträge mit diesen beiden zu ähnlichen Konditionen wie aktuell für weitere 2 Jahre verlängern? Oh, du schüttelst den Kopf. Für alle, die nur zuhören, Lisa hat den Kopf geschüttelt. Warum nicht?
Ich hab leider ein kleines Problem mit Julian Brandt. Ich halte ihn echt für einen sehr, sehr guten Kicker. Aber er hat leider das Problem, dass er es nie eine Saison konstant schafft oder vor allen Dingen halt auch nicht immer in der Startelf steht. Also das heißt, einer der ersten Elf ist, auf die Niko Kovac immer baut. Klar, er muss auch rotieren, ist so. Aber er ist ja dieses Jahr schon auch oft von der Bank gestartet. Und da muss ich mich dann halt fragen, also muss ich für jemanden 7,5 Millionen ausgeben oder 7 Millionen im Jahr, der vornehmlich auf der Bank Platz nimmt oder irgendwie eingewechselt wird oder dann aber auch mal ein gutes halbes Jahr spielt und dann ein schlechtes halbes Jahr. Also ich glaube, Julian Brandt hat leider das Problem, dass er immer diese Konstanz, ihm das auch vorgeworfen wird und damit auch immer in Verbindung gebracht wird. Und ich glaube, dass das halt schon irgendwie auch ein Problem ist. Bei Emre Can, ja, ich meine, er funktioniert als Innenverteidiger bei Dortmund und ist da ja auch umfunktioniert worden. Ist halt die Frage, ob man jemanden, einen Innenverteidiger braucht, der 7 Millionen im Jahr verdient. I don't know. Vielleicht ist ja auch mal ganz gut, wenn man mal ein bisschen was Neues, Frisches holt. Ich kann das natürlich jetzt auch nicht beurteilen, inwiefern die Dortmund-Fans sich mit Emre Can verbunden fühlen und wie identitätsstiftend der ist. Das ist natürlich auch immer noch was, was man beachten muss. Aber aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, braucht es für mich mit beiden keine Verlängerung.
Also Emre Can-Fan war ich noch nie. Als er damals in der Winterpause von Juventus zum BVB gekommen ist, hat er, glaube ich, direkt in Leverkusen so ein Tor aus 25 Metern in den Winkel gemacht. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich hoffe, ich verwechsel da gerade nichts. Aber ich war noch nie so großer Fan von ihm. Alleine die Tatsache, dass man sagt, man muss dich hier umfunktionieren. Du bist ja fürs defensive Mittelfeld geholt worden, so als aggressive Leader, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Man muss dich umfunktionieren, damit du noch einigermaßen funktionierst. Und auch da, wenn alle fit sind, gehört er ja nicht mehr zur ersten Elf.
Ja.
Und dann 7 Millionen auszugeben für einen, der von der Bank kommt, das finde ich dann doch erstmal happig. Und was ich ganz wichtig finde, und das kommt auch immer wieder durch, viele der Fans von Borussia Dortmund sind der Meinung, dass die beiden schon sehr stark in Verbindung gebracht werden können mit dieser, ich nenne sie jetzt mal extrem so, Erfolgslosigkeit. Ich meine, man hat 2021 noch den DFB-Pokal gewonnen, aber generell ist man an Titeln vorbeigeschrammt. Man hat seit Ewigkeiten keine deutsche Meisterschaft mehr gewonnen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute hier am meisten stört. Wenn man mit denen jetzt wieder den Vertrag verlängert, dann verlängert man sozusagen die Phase der Erfolgslosigkeit. Beide strahlen nicht aus, dass man Titel gewonnen hat. Das kannst du natürlich über andere Spieler auch sagen. Aber würdest du in 2 Jahren noch für die eine Ablöse bekommen? Weil das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ne? Hier geht es vielleicht darum zu sagen, ja, wenn die jetzt gehen, wir brauchen ja dann einen Ersatz, der kostet halt Geld, wir kriegen für die beiden keine Kohle mehr, wenn wir jetzt verlängern haben, aber wenigstens die beiden Spieler. Tue ich mich sehr schwer mit. Tue ich mich wirklich sehr schwer mit. Aus wahrscheinlich wirtschaftlicher Sicht kann ich das vielleicht noch nachvollziehen. Natürlich nicht für das Gehalt. Also das empfinde ich als deutlich zu hoch. Aber die Spieler sind jetzt auch nicht mehr irgendwie 25, sondern ne, fast so alt wie du.
Ja, aber boah, es ist schon auch krass, dass ich mittlerweile älter bin als die meisten Fußballspieler. Wobei ich glaube, dass es für Julian Brandt schon noch einen Markt gibt und dass es für ihn vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist Dortmund für ihn auch ein toxisches Umfeld, wenn man es jetzt mal so neudeutsch sagt. Aha. Manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht würde es ihm auch mal gut tun, bei einem anderen Verein zu spielen und nicht in diesem Umfeld zu sein, wo er schon auch sehr kritisch manchmal auch betrachtet und bewertet wird. Vielleicht tut es ihm auch mal ganz gut, mal wieder so ein bisschen da rausgezogen zu werden, mal wieder ein bisschen unterm Radar oder, nee, was heißt, ich will nicht sagen unterm Radar, aber in einem ruhigeren Umfeld zu spielen. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut, dass er da irgendwo in einem Verein auch nochmal unterkommt, wo er nicht medial auch immer so im Fokus steht. Ich glaube schon, dass man für ihn einen Markt hat. Bei Can bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber ja, also ich glaube, in der Türkei sieht man ja, gibt es auch einen Markt für viele All-Star-Bundesliga-Spieler.
Mhm, das ist richtig. Julian Brandt, glaubst du, der würde in dem Umfeld in Gladbach funktionieren? Irgendwie kann ich mir das gerade sehr gut vorstellen.
Ja, also auf jeden Fall glaube ich besser. Also es ist deutlich ruhiger, es ist deutlich entspannter. Gladbach wird sich ihn nicht leisten können, alleine durch seine Gehaltsvorstellungen. Das kommt natürlich auch dazu. Das gehört ja nicht nur ein Verein zu, sondern auch ein Spieler, der dann auch einen Transfer wollen muss und auch sich woanders das vorstellen kann. Normalerweise würde ich fast sagen, wäre Eintracht Frankfurt ein geeigneter Verein. Die kriegen oft Spieler wieder hin oder die Spieler funktionieren oft dann im Eintracht-Umfeld wieder gut oder besonders, die haben irgendwie auch so, ja, die haben irgendwie so eine Magie da in Frankfurt, dass sie viele Spieler dann doch wieder aufpäppeln und so, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch, dass er mal aus der Bundesliga raus muss. Also weißt du, dass vielleicht muss er einfach aus der deutschen Betrachtung, aus dieser deutschen medialen Beschuss dann irgendwie vielleicht auch mal raus. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut.
Ja, spannend. Spannende These, auf jeden Fall. Macht Matthias Sammer einmal in seinem Beraterjob etwas richtig und rüttelt die Chefetage um die beiden Azubi-Bosse Ricken und Kehlwach, so darf es jedenfalls nicht weitergehen. Keine Talenteentwicklung, keine 1-gegen-1-Spieler, keine Spielidee. Schon auch eine starke Aussage. Thema Umfeld, ne? Ist hier ein bisschen anders als am Niederrhein.
Ja, ist ein bisschen ruppiger, ist ein bisschen größere Erwartungshaltung. Es ist, glaube ich, schwer, auch irgendwie als Dortmund-Fan es zu akzeptieren, dass wenn man erfolgreiche Zeiten hatte und einen Titel geholt hat, ist es, glaube ich, irgendwann schwer zu akzeptieren, dass es auch mal Jahre der, ich sag mal, Flaute gibt. Und man aber trotzdem irgendwie immer noch diese Erwartungshaltung hat. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit diesen Verein prägt, auch oft hemmt und auch oft hindert, dass diese Realität eigentlich eine andere ist, als das, was viele BVB-Fans vielleicht erwarten, einfach aus den vergangenen Jahren. Ja, es ist, glaube ich, super, super schwer, beim BVB zu arbeiten und auch in Ruhe arbeiten zu können, weil du halt immer diese Erwartungshaltung hast, ne? Und es ist dann auch, glaube ich, schwer, Fans beizubringen. Wir müssen jetzt halt einfach mal ein bisschen kleiner kochen. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und ich kann da nicht so viel zu sagen. Du kannst das, ich würde es gerne dir spiegeln, weil du natürlich viel drin, mehr drin bist, das Umfeld ja auch kennst und spürst und selbst ja auch was für diesen Verein empfindest. Deswegen, ja, wie siehst du es?
Ja, man hat natürlich schon den Eindruck, also hier werden ja drei Themen angesprochen mit Talenteentwicklung. Das ist sowieso ein großes Thema. Jetzt ist Thomas Borch seit einiger Zeit hier fürs Nachwuchsleistungszentrum maßgeblich verantwortlich. Das braucht ja natürlich auch ein bisschen was, ne? Also diese Spieler, die jetzt da unterwegs sind, die sehen wir jetzt nicht in den nächsten 2-3 Monaten in der Bundesliga. Auch wenn mit Mathis Albert da einer mit dabei ist, der da alles in Grund und Boden spielt, aber der ist halt auch erst 16, meine ich. Und dann ist halt auch immer die Frage, ist das sinnvoll, so einen dann schon in den Profikader zu holen? Keine 1-gegen-1-Spieler ist tatsächlich so. Ich halte auch Karim Adeyemi nicht für einen sonderlich guten 1-gegen-1-Spieler. Der braucht schon irgendwie Raum und Platz, damit er mit seiner Geschwindigkeit arbeiten kann. Der ist kein klassischer Dribbler. So, und Spielidee ist halt, naja, die Spielidee ist, pragmatischen Fußball zu spielen und keine Tore zu kassieren. Das hat ja Kovac zuletzt auch nochmal gesagt. Wenn wir mehr als ein Gegentor kassieren, dann gewinnen wir die Spiele nicht. Ja, so ist es. Und, ja. Und das ist das, glaube ich, das stört die Leute auch. Und das macht dann auf Dauer einfach keinen Spaß. Jetzt ist natürlich so ein externer Beraterjob wie Matthias Sammer, den hat für uns alle immer sehr schwer zu beurteilen. Was sagt der erstens in der internen Runde? Und zweitens, wie wird das dann oder wird es überhaupt umgesetzt? Ja. Das wissen wir nicht. Der kann ja eventuell alle Sachen sagen, die wir zum Beispiel genauso empfinden und immer sagen, hey, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht, da müssen wir was tun. Und alle sagen, ja, okay, aber hinterher sagen sie auch, ach, ist mir scheißegal, was der Sammer gesagt hat, wir ziehen unser Ding weiter durch. Wissen wir ja nicht. Vielleicht sagt er genau die richtigen Dinge. Deswegen tue ich mich immer sehr schwer damit zu sagen, ja, was sagt denn eigentlich Sammer? Ja, der kann das Richtige sagen, aber sie setzen es nicht um. Dann hilft dir da auch dieser externe Beraterjob eigentlich überhaupt gar nicht. Er steht aber trotzdem immer in der Kritik. Er hat, glaube ich, jetzt im Talk mit Ricardo Basile eine interessante Aussage getätigt. Es dürfen nicht immer diejenigen, die dumm sein, die Kritik äußern. Weil vielleicht haben die ja auch mal recht. Ne? Das sehe ich auch schon so. Ich weiß nicht, wie du das generell empfindest, Lisa. Das ist vielleicht heutzutage auch in der Gesellschaft so ein Thema. Jeder, der Kritik äußert, wird immer als negativ betrachtet oder als Nörgler. Ich äußere natürlich in manchen Bereichen im Handball dann schon auch starke Kritik. Meine aber ist dort auch beurteilen zu können, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich meine es beurteilen zu können. Im Fußball bin ich vielleicht sogar noch weiter weg. Da gucke ich dann eher eventuell als Fan Borussia Dortmund. Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass Kritik gleich immer, dass alle das irgendwie so wegbügeln wollen? Nee, da ist einer, der ist kritisch, wollen wir nicht haben.
Ja, ist schon so. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Vereine natürlich auch mittlerweile eigene PR-Abteilungen, Kommunikationsabteilungen haben und die halt ganz generell nicht gerne Kritik hören wollen und mögen. Also das ist Dortmund nicht der einzige Verein. Das ist in Gladbach genauso, das ist in Frankfurt so, das ist bei allen Vereinen so. Die haben ja auch ihre eigene, ich sag mal, PR-Agenda. Ja? Die haben ja auch ihre eigene Philosophie und wollen am möglichst keine Kritik haben oder hören. Von uns Medien vor allen Dingen jetzt. Die Frage ist natürlich immer, wie gehen Vereine zum Beispiel mit Kritik von Matthias Sammer um? Ja? Wenn das konstruktive Kritik ist, also ich bin zum Beispiel immer jemand, ich fordere immer Kritik ein. Also ich frage immer, wenn ich Sachen gemacht habe, frage ich immer Leute, wie fandst du es und was sagst du dazu, was sagst du dazu? Also ich bin zum Beispiel jemand, der extrem viel Kritik einfordert, weil ich halt immer sage, sich dann immer in diesen positiven Kommentaren sudeln und von den am besten noch von der Familie, die sowieso alles toll findet, was du machst. Das bringt dir am Ende nicht, das bringt dich am Ende nicht weiter. Du musst schon Leute befragen und von Leuten auch Kritik annehmen, die vielleicht auch von außen ein Stück weit mehr von außen drauf gucken und nicht so eine emotionale Bindung zu dir selbst haben. Und ich bin zum Beispiel immer jemand, ich brauche das, ich will das. Und ich sage immer, ich lerne nur dann daraus und werde auch nur besser, wenn mir jemand auch was widerspiegelt oder mir Kritik gibt. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man das als Verein auch zulässt. Und deswegen finde ich an sich ja die Funktion von Sammer auch eigentlich gar nicht blöd, weil es ist schon, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht immer sich in seinem eigenen Kreis suhlt, ja, und sich gegenseitig immer beweihräuchert, sondern dass man schon auch mal jemanden hat, der von außen sagt, so, ey, das und das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist oder finde ich nicht gut. Und dann ist es halt immer die Frage, wie gehen dann Vereine damit um, in dem Fall dann Borussia Dortmund, ja, nehmen sie es an? Oder haben sie eher die Haltung so, was will der Spinner denn jetzt eigentlich schon wieder? So, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht, ne, weil ich die Rolle von Matthias Sammer innerhalb des Vereins nicht kenne oder auch nicht dabei bin. So. Aber ich halte das als elementar und als sehr wichtig, dass man Kritik auch irgendwie annimmt und irgendwie auch nicht immer direkt so abstößt, sondern auch einfach zuhört.
Ja, ich finde das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass Leute, die ein bisschen von außen kommen, und das ist in dem Fall Matthias Sammer, weil er ja auch noch externer Berater heißt mit seiner Rolle beim BVB, dass die das halt auch nicht von intern beurteilen, sondern dass die eben eventuell ein bisschen Distanz haben. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, aber der Sammer, findest du nicht auch? Da könnte man irgendwie sagen, ja, das die beste Lösung ist doch vielleicht, dann soll er halt ein offizielles Amt haben. Und dann denke ich mir immer, nee, finde ich eigentlich nicht. Ich finde gut, dass der nicht jeden Tag in Dortmund ist, dass der nicht alles sieht, dass er nicht bei jedem Training ist, sondern dass der nur versucht wahrzunehmen, was er dann an den Spieltagen zum Beispiel im Stadion sieht. Und das finde ich schon, reicht aus meiner Sicht eigentlich aus, um Dinge bewerten zu können. Er wird ja auch viel mit den Leuten reden.
Ja.
Und sich irgendwie dann sagen lassen, so und so, das und das ist passiert. Und dann versucht er das halt entsprechend einzuordnen. Finde ich eigentlich relativ gut. Wir machen mal weiter mit ein paar Fragen. Ist interessant, wie du das auch siehst. Wie viele von Kovac, Ricken und Kehl sind am 1. Juli noch im Amt?
Ja, ich würde jetzt mal dich fragen, wie gut ist das Verhältnis von Kehl und Ricken?
Ohne mit den beiden darüber gesprochen zu haben und auch zuletzt mit Kollegen da intensiv drüber gesprochen zu haben, würde ich sagen, Best Buddies werden sie nicht mehr.
Weil ich glaube, am längeren Hebel wird immer der Ricken sitzen, weil er qua Posten her einfach der stärkste Mann ist. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch da ist, am größten. wenn das mit Bliko Kovac schief geht, dann hat natürlich Sebastian Kehl da auch Teilschuld dran oder wird man natürlich daran gemessen. Deswegen, boah, schwierig einzuschätzen. Mein Gefühl sagt mir aber, dass Niko Kovac die Saison nicht beenden wird beim BVB.
Oh, nicht mal in der Saison?
Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal richtig rappelt.
Boah, das weil die falsche Borussia morgen das Spiel gewinnt, ne?
Nee, gar nicht mal, sondern ich gucke jetzt mal auf die beiden anderen Champions League-Spiele. Hast noch Inter und hast noch das schwere Spiel gegen, wer ist es?
Bei Tottenham.
Tottenham, genau. Das sind zwei Brocken. Stell dir vor, die gehen in die Playoffs, was dann jetzt vielleicht wahrscheinlicher ist. Da weißt du natürlich noch nicht, wer der Gegner ist. Und da musst du auch mal abwarten, wer es dann im Achtelfinale wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in der Champions League vielleicht dieses Jahr dann eher früher rausgeht. Und dann musst du mal auf die Bundesliga-Performance schauen. Das ist schon alles sehr eng beieinander. Die Champions League-Plätze und die Europapokalplätze, also Europa League-Plätze. Wenn er ein paar Unentschieden zu viel holt, könnte das schon auch eng werden für Niko Kovac. Wenn du jetzt schon merkst, wie angespannt das Umfeld ist und die Stimmung, kann das, glaube ich, auch mal schnell kippen.
Das ist eine klare Aussage von dir. Also ich lade ja Gäste gerne ein für eine klare Aussage, deswegen hat das schon mal sehr gut gepasst. Anselmino und Anton verletzt, Benzebaini beim Afrika-Cup, wird Zeit für die Viererkette. Das habe ich ja hier vor einigen Wochen mit Konstantin Eckner mal diskutiert. Borussia Dortmund hat nicht die Spieler für eine Viererkette. Du hast jetzt eben auch darüber gesprochen, dass in Gladbach wieder umgestellt wurde und so weiter. Das funktioniert nicht mal ebenso. Da muss man auch den Kader für haben. Ja, bin sehr gespannt, wie die da morgen auflaufen. Das wird schon eine schwierige Nummer. Naja, könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht noch Svensson zurückziehen. Oder Filippo Mane kann eventuell in der Abwehr spielen. Das ist schon dann, es ist für Borussia Dortmund, sagen wir es mal so, kommt jetzt diese Winterpause genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie das Spiel morgen gewinnen. So.
Dann ja, ja.
Wenn sie es nicht gewinnen, dann ist es richtig schlecht, weil du dann ja auch 2-3 Wochen darüber diskutieren kannst und alle haben dann eher eine negative Stimmung, weil eben das letzte Spiel nicht gewonnen wurde, vor allem auch noch zu Hause unter Flutlicht, da ist Borussia Dortmund eigentlich am besten. Also da sind schon einige Themen, die dann hochkommen würden, das glaube ich schon. Und das ist ja immer so, je mehr Zeit jemand hat, über eine Sache nachzudenken, desto mehr Gerüchte kommen auch auf, deswegen was du gesagt hast. Also deine Meinung fand ich jetzt schon sehr stark, zu sagen, dass du davon ausgehst, also nicht davon ausgehst, aber dass du glaubst, dass da noch was passieren kann innerhalb der Saison. Ja, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Hier wird auch gefragt, ob die Leute überhaupt nicht Social Media lesen, was zum Beispiel jüngere Spieler oder den Kader angeht. Glaubst du, vereinsverantwortlich, weil du ja auch mit vielen schon gesprochen hast, interessieren sich im Ansatz dafür, was Leute bei Social Media schreiben?
Nee. Also ich kenne viele, die nicht mal Social Media besitzen, also haben. Die Accounts werden ja auch von Admins verwaltet, also von Angestellten in der Kommunikationsabteilung und nicht irgendwie von Vereinsverantwortlichen. Ich glaube, ignorieren das oder nehmen sich das auch dann nicht zu sehr zu Herzen.
Ich muss mal gerade hier auf Instagram wechseln, um da weitere Hörerfragen mit reinzunehmen.
Mhm.
Wir gehen ja so langsam, aber sicher in die Endphase, in die Crunch-Time dieses Spiels. Hier wird übrigens gefragt, Buongiorno Lisa. Es gibt einen, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei X gibt es einen Sascha-Staat-Parodie-Account. Ja, ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Manche Sachen sind wirklich sehr lustig. Und da wurde unter anderem, weil ich ja sehr viel Frauenhandball journalistisch begleite und in Italien gelebt habe, mal ein Buch von mir sozusagen veröffentlicht über italienischen Damenhandball. Und hier wird jetzt gefragt, würdest du ein Buch von mir über italienischen Damenhandball kaufen? Kaufst du überhaupt Bücher? Fangen wir vielleicht mal so an. Liest du? Hast du überhaupt Zeit zu lesen?
Leider nicht. Das ist auch ein bisschen das, ich will nicht sagen, dass das ein Vorsatz ist, aber ich höre sehr viel Podcasts oder ich höre, wenn dann auch Hörbücher oder so. Wenn ich im Urlaub bin, nehme ich immer ein Buch mit. Es hat auch schon gut geklappt, das ein oder andere Mal, dass ich dann wirklich gelesen habe. Aber es kommt dann immer auf den Urlaub an, wenn das jetzt eher ein Aktivurlaub ist. Auch schwierig, aber ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig. Deswegen würde es eher daran scheitern. Wenn du es mir als Hörbuch zur Verfügung stellst, würde ich es mir sicherlich auf meinen hunderten Autofahrten anhören.
Wenn ich jetzt aber ein Buch schreiben würde über eine Legende von Borussia Mönchengladbach, dann würdest du das Buch doch aber lesen. Welche Legende müsste es denn sein?
Ehrlich, das ist einfach der Fakt des Lesens. Es ist nicht mal, dass mich der Inhalt nicht interessiert, sondern dass ich einfach wenig Zeit finde, um wirklich zu lesen. Ich gucke ja auch keine Serien oder keine Filme. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kenne keine Schauspieler, nichts. Das Einzige, was ich gucke, ist Fußball oder Sport. Ja. Und ich bin so viel irgendwie unterwegs, dass die Zeit zum Lesen einfach fehlen würde. Das wäre gar nicht mehr der Fakt des Inhalts. Deswegen würde ich immer dann es mir versuchen, als Hörbuch irgendwie zu besorgen, weil das ist dann wiederum kein Problem.
Wenn ich jetzt das, was du gerade gesagt hast, als kleinen Clip rausschneide, ich gucke nur Fußball oder anderen Sport und stell das bei Instagram online, werden darunter natürlich viele Heiratsanträge erscheinen. Das ist ja auch klar. Ne? Also nur Fußball und Sport, das ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, ich habe hier, weil wenn du mich kurz lässt, ich habe hier eine von meiner Freundin selbstgemachte Kiste. Hier sind 100 Filme drin, die ich gucken muss, weil ich die natürlich nicht alle geguckt habe. Und ich muss mir dann immer mal einen rausziehen.
Ja, zieh doch mal einen raus.
Weil ich all diese Filme nicht gesehen habe und auch nicht gucke. Und hier steht jetzt drin, Die Frau des Zeitreisenden aus 2009.
Kenne ich auch nicht.
Da sind so ein bisschen Best-of und gute Filme, Filmempfehlungen. Also dementsprechend, ich laber keinen Mist. Ich gucke wirklich keinen.
Aber hast du da überhaupt mal einen Zettel schon rausgezogen?
2 oder 3.
Ja, und welche Filme musstest du dann gucken?
Titanic. Ich habe nie die Titanic geguckt. Das habe ich geschaut, das haben wir sogar zusammen im Urlaub geschaut. Ich überlege gerade, die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen. Aber
ja, du bist also eine richtige Filmexpertin, merke ich an der Stelle.
Ja, ja. Du kannst mir einen Schauspieler vor die Nase oder Schauspielerin vor die Nase setzen, ich würde nicht wissen, wer es ist. Also dementsprechend, da habe ich eine Bildungslücke.
Hier gibt es eine sehr interessante Frage. Wäre Lisa als Fohlen-Fan froh über die BVB-Probleme in dieser Tabellenregion?
Ja, würde ich nehmen. Das sind natürlich gesehen Luxusprobleme. Es kommt aber natürlich auch immer aus der Perspektive an, aus der man es betrachtet. Wenn man es jetzt als Gladbach-Fan betrachtet, würde man das sehr, sehr gerne nehmen. Aber als BVB-Fan hast du natürlich einen anderen Anspruch, eine andere Erwartungshaltung. Kannst du natürlich nicht so miteinander vergleichen. Deswegen kann ich schon auch verstehen, dass es da im Moment ein bisschen kriselt. Aber aus Sicht eines Gladbach-Fans würde ich gerne nochmal europäisch spielen wollen. Also das war schon eine schöne Zeit. Ich würde vor allen Dingen gerne die Reisen jetzt alle dann mal machen.
Ja, das ist ja der Punkt, ne? Also diese internationalen Reisen. Ich glaube, als ihr das letzte Mal Champions League gespielt habt, da gab es Geisterspiele gegen Inter und Real, oder?
Ja, Real.
Real.
Gegen Inter und Real Madrid, ja. Das war schon bitter. Ja, also da hat man leider dann gar nichts mehr mitbekommen. Und dann, sagen wir mal, die richtige Prime, so 2015, 2016, wo wir dann auch in der Europa League und so gut gespielt haben und auch schon mal Champions League dann 2012. Da war ich halt auch sehr jung. Da musste ich teilweise halt auch noch in die Schule, ne? Und das ist halt dann... Das war dann halt eher das Problem, dass ich nicht so viele Reisen mitmachen konnte, weil ich dann entweder studiert habe oder noch in der Schule teilweise war. Das war ein bisschen bitter. Deswegen würde ich gerne nochmal die Reisen nehmen, weil jetzt könnte ich sie machen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ist schon schön, so eine internationale Reise. Voll. Mal wieder eine Frage nach dem Teampsychologen. Und zwar gibt es hier einen Teampsychologen, der heißt Philipp Laux. Der hat auch mal bei Borussia Dortmund gespielt. Und zwar in den 90ern. Einmal ganz kurz, dann war er ein paar Jahre in Ulm, ist dann nochmal zum BVB zurückgegangen. Er war zweiter Torhüter damals und der ist jetzt Psychologe. Also es gibt da auch einen Stallgeruch. Und hier wird gefragt, wenn doch immer alles nur Kopfsache ist und das bereits über Jahre, sollte man vielleicht hier ansetzen und mal hinterfragen, ob das noch die richtige Person dafür ist. Finde ich auch spannend. Aber vielleicht müsste ich einfach mal den Kollegen Philipp Laux einladen und mit ihm über die Arbeit sprechen, die man mit Spielern überhaupt hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Problem ist. Weil es muss ja auch von den Spielern selbst kommen. Das ist genauso wie wenn du, ich sag mal, irgendwelche Probleme im Leben hast und eigentlich bräuchtest du mal Hilfe. Du gehst aber nicht zu einem Psychologen, weil du dich verweigerst. Solange der Spieler nicht dafür offen ist, kann der Psychologe der Beste der Welt sein.
Absolut.
Also
keine Widerrede.
Sehr gut, sehr gut. So gefällt mir das. Wir haben noch ein bisschen was. Oh, hier wird geschrieben, eventuell ist der Gast bei der Frage natürlich etwas befangen. Ja, gut. Aber das ist ja gar kein Problem. Es wird oft noch gefragt nach der Vertragsverlängerung von Jan und Brandt. Das ist hier ein richtig großes Thema. Das haben einige gefragt. Das muss ich mal schauen, weil ein paar Fragen haben wir schon im Laufe der Sendung besprochen. Es geht ja um Ambitionen. Ja, es wird nochmal nach der Arbeit von Ricken und Kehl gefragt. Zweiteuerster Kader und so weiter. Generell Ambitionen, findest du es wichtig, ich formuliere das mal ein bisschen um, dass man Ziele nach außen klar formuliert und vielleicht der Anspruch oder die Ambition ein bisschen höher ist? Oder bist du jemand, wo du sagst, es ist wichtiger, vielleicht eher gedämpfte Erwartungen zu haben, damit dann die Enttäuschung nicht so groß ist hinterher? Welche Variante würdest du wählen?
Ich bin immer ein Fan davon, ambitioniert zu sein und das auch nach außen zu tragen, mit der Gefahr hin, dass es dann auch scheitern und krachen kann oder dass man dann daran genau abmessen kann, ob man die Ziele erreicht hat oder nicht. Aber ich finde es eigentlich wichtig, dem Umfeld auch klar zu machen, welche Ziele man hat und dem Umfeld auch klar zu machen, das und das sind unsere Ambitionen. Genauso kann man ja auch sagen, liebe BVB-Fans, unser Ziel ist es, in die Champions League zu kommen. Wir haben aber jetzt gerade einen Umbruch und wir möchten euch darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass es auch mal ruckelt und dass es auch mal Spiele geben wird, die wir nicht gewinnen. Aber unser Ziel wird sein, in die Champions League zu kommen. Das sollte nach 34 Spieltagen stehen. Aber bitte bedenkt auch, dass es auch mal unbequem sein kann. Und wenn man so offen und so klar kommuniziert, dann hat das eigentlich ja nur Vorteile, weil man dann die BVB-Fans auch dafür sensibilisiert für diesen Weg und sie vielleicht auch mitnimmt. Und was war jetzt eigentlich das ausgegebene Ziel von Borussia Dortmund? Also gab es da eine offizielle Stellungnahme? Weil ich glaube, das ist dann auch manchmal ein Problem, dass der Fan gar nicht genau weiß, was will denn eigentlich der Verein? Wo will der Verein denn eigentlich hin?
Ja, es war mal wieder sichere Qualifikation für die Champions League. Und ich glaube, das alleine, das sorgt schon für Unmut bei vielen im BVB-Umfeld, weil sie halt dann sagen, also mindestens klar Nummer zwei in Deutschland sollte man schon sein, weil eben der Kader der zweitteuerste ist. Ist er noch der zweitbeste? Wenn du siehst, was Leverkusen und Leipzig für einen Kader haben, kannst du darüber diskutieren, ob das der zweitbeste ist. Ich finde aber zur Einordnung immer ganz wichtig, mal auf Eintracht Frankfurt zu schauen, eine Mannschaft, die du natürlich sehr, sehr gut kennst durch deine Arbeit und übrigens schönes neues Projekt da, habt das auch mitbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist es so, da hat vor der Saison jeder gesagt, oh, guck mal, was die für geile Spieler noch geholt haben und wie viel Geld die für andere Spieler bekommen haben. Die haben jetzt auch ihre Probleme. Ja, die müssen auch gucken, dass sie in der Champions League ihre Punkte holen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Das wird aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Du kannst das besser beurteilen. Aber das ist eher unrealistisch. Und in der Liga, okay, sind sie nicht so weit weg von den Champions-League-Plätzen. Da ist, glaube ich, alles in Ordnung. Aber da gab es jetzt auch viele Spiele mit vielen, vielen Gegentoren und so weiter. Also da ist auch nicht immer alles rosig. Deswegen muss man das versuchen, immer einzuordnen. Und das ist dann ganz wichtig. Ich finde hier etwas, was sehr, sehr interessant ist. Serhou Guirassy hatte in seiner Laufbahn im Grunde nur zwei starke Saisons, das eine Jahr in Stuttgart und das vergangene in Dortmund. Hat er gerade überhaupt ein Formtief oder hat er einfach über seinem Niveau performt und spielt jetzt gerade eigentlich in normaler Form?
Nee, sehe ich nicht so. Aber einfach, weil ich, das habe ich hier auch schon mal gesagt, finde, wenn Serhou Guirassy in einer guten Form ist, ist er nach Harry Kane eigentlich der kompletteste Stürmer in der Bundesliga ist oder der Beste nach Harry Kane, weil er für mich einfach sehr, sehr komplett ist und ich finde, dass er es schon nachgewiesen hat und dass das für mich auch kein Zufall war. Die Saison in Stuttgart und auch die Saison letzte in Dortmund. Er hat einfach gerade keine gute Phase und gerade bei Stürmern ist das so, dass sich das sehr schnell addiert, wenn dann mal die Tore ausbleiben oder mal dieses Selbstvertrauen fehlt, dass das gerade bei Stürmern viel, viel krasser zu bemerken und zu sehen ist. Und ich finde, das sieht man gerade eindrucksvoll, dass er einfach gerade in einem Tief steckt und das eigentlich viel mehr in ihm drinsteckt. Und ich glaube, also ich halte ihn nach wie vor für einen wirklich sehr, sehr guten Stürmer. Ich glaube, er braucht jetzt leider echt mal wieder diese Erfolgserlebnisse. Und das dauert manchmal auch ein bisschen, bis dann dieser Turning Point kommt.
Liegt vielleicht dann auch an der Spielweise, weil Borussia Dortmund ja aktuell nicht unendlich viele Torchancen kreiert.
So. Ja, er wird natürlich auch nicht so gefüttert, ne? Also das gehört natürlich auch dazu. Und man muss Sirogirassi ja auch auf eine bestimmte Art und Weise füttern, ne? Und dass er dann da manchmal auch ein bisschen verhungert, ist dann halt auch Teil des Spielpro oder der Spielidee oder Teil des Problems, glaube ich, bei Borussia Dortmund.
Wäre schön, wenn du die Frage mit reinnimmst. Ja, warum denn nicht, Michi? Kein Problem. Hat Kovac Angst bzw. zu viel Respekt vor großen Namen? Duranville und Kempel werden sofort aus dem Kader gestrichen, während Girassi seit Wochen lustlos wirkt und auch Adeyemi sich teilweise daneben benimmt. Da passiert jedoch nichts. Das ist doch zweierlei Maß, oder, Lisa?
Ich finde, die Begründung von Niko Kovac fand ich nicht schlecht zu sagen, dass er Girassi auch deswegen spielen lässt, weil er will, dass er sich dieses Selbstvertrauen wiederholt, dass er wieder diese Tore erzielt, weil er genau weiß, dass für einen Stürmer genau das wichtig ist und dass diese Phasen auch mal da sein können. Deswegen finde ich die Begründung an sich ja schon mal sehr plausibel, warum er ihn auch weiterhin eingesetzt hat. Nichtsdestotrotz gefällt mir bei Zero Girassi gerade die Attitüde nicht, die seine Art, wie er auf dem Platz seine Körpersprache, seine Art, wie er gerade über wie er auch mit Mitspielern teilweise umgeht oder auch mit Auswechslungen. Also er wirkt sehr, sehr gefrustet und sehr, sehr negativ. Und das geht nicht. Also da muss er einfach schauen, dass er da einen besseren Umgang mitfindet, weil das zieht auch eine Mannschaft irgendwie runter und irgendwie so generell eine Stimmung. Bei Adeyemi, ich bin eigentlich ein Adeyemi-Fan, ehrlicherweise, weil ich finde, dass er einer der wenigen im BVB-Kader ist, der wirklich eine individuelle Klasse hat oder der auch mal für einen Überraschungsmoment sorgen kann. Und ich finde eigentlich eher, dass man bei ihm so einen Ehrgeiz auch eher sieht, dass er einfach oft sehr ehrgeizig ist und sich dann auch über sich selbst ärgert, ob das dann bei Auswechslungen ist.
Na, wenn er will, auch, wenn er Lust
wenn
hat.
Wenn er will, wenn er Lust hat. Und ja, ich weiß nicht, ist es eine Unlust bei ihm oder ist es manchmal...
Also ich sag mal so, ein guter Spieler hat immer Lust.
Absolut, aber ein guter Spieler ist immer auch davon abhängig, wie eine Mannschaft gerade performt. Und wenn du eingewechselt wirst, ist das manchmal auch ein bisschen undankbar, wenn du gerade in so ein Mannschaftsgefüge kommst, was da gerade eh so ein bisschen durchhängt. Und da dann immer das Ruder rumzureißen und dann von den Einwechselspielern immer zu verlangen, dass die den krassen Impact bringen müssen, wenn die anderen neun da gerade aber irgendwie auch so durchhängen und irgendwie so eine Körpersprache haben wie ein Schluff, dann finde ich das manchmal auch ein bisschen unfair, das dann auf ein, zwei Spielern auch immer zu projizieren. Es hat auch immer was mit einem funktionierenden Mannschaftsgefüge zu tun. Aber ja, er wirkt manchmal vielleicht nicht so motiviert oder irgendwie so eine gewisse Unlust. Aber ich glaube, das ist so das, was man auch immer Leroy Sané nachgesagt hat und was ihm auch immer angehaftet wurde. Ne? Und es gibt halt diese Spielertypen und Charaktere. Das ist leider irgendwie so. Es ist ja auch bei einem Lamine Yamal so. Also der lässt sich ja manchmal auch hängen und versprüht eine Unlust. Und trotzdem ist er ein genialer Kicker.
Mesut Özil nenne ich da immer wieder. Der hatte aber auch, wenn er überragend gespielt hat, eine Körpersprache wie ein nasses Toastbrot. Ja, also das hatte nichts damit zu tun, ob die gut oder schlecht gespielt haben. Das sah bei ihm immer gleich aus. Und er war in seiner, um dich mal zu zitieren, Prime, ein überragend guter Spieler. Ein wirklich überragend guter Fußballer. Wir kommen jetzt zu deinem Tipp. Eine Hörerfrage nehme ich noch mit rein. Was wäre die größere Überraschung? Ein Dreier der Fohlen oder eine Niederlage der Schwarz-Gelben?
Was eine größere Überraschung wäre, ehrlicherweise ein Sieg der Gladbacher in Dortmund.
Ja. Und was tippst du?
Ich sage, es wird ein 2-1 für Dortmund.
Ist dir das gerade sehr schwer gefallen?
Ja, ich bin ja jetzt gerade in meine journalistische Rolle geschlüpft, in die neutrale Haltung. Deswegen gehe ich von einem 2-1 aus. Wenn aus Fansicht würde ich mir ein Unentschieden wünschen. Wenn ich da aber jetzt als Journalistin oder als neutrale Person drauf schauen muss, dann glaube ich, dass der BVB sein letztes Heimspiel gewinnt. Aus Fansicht wünsche ich mir natürlich ein Unentschieden. Jetzt sucht euch gerne was aus. Welche Sicht ihr haben wollt?
Nein, aus Fansicht wünschst du dir doch einen Sieg, kein Unentschieden.
Ja, natürlich ein Sieg. Aber realistisch gesehen glaube ich, dass aus Fansicht sage ich, ist vielleicht ein Unentschieden realistisch.
Mhm. Nochmal vielen Dank, Isa, dass du zum zweiten Mal schon bei diesem Format mit dabei gewesen bist. Da freue ich mich sehr drüber, dass du dir wieder sehr viel Zeit genommen hast. Wir sind nämlich gerade schon in der Nachspielzeit, muss aber abschließend natürlich noch wissen, weil wir in die Weihnachtsfeiertage gehen jetzt. Du wirst wahrscheinlich zu Hause bei der Familie sein. Was wird da gegessen? Und ich habe schon häufig festgestellt in deinen Videos bei Instagram, ihr könnt natürlich Lisa sehr gerne folgen dort. Und Lisa Tellers Unterstrich ist der Accountname. Da ist deine Oma sehr prominent, was Essen angeht. Ne? Was wird an Weihnachten gegessen? Wie verbringst du Silvester? Was machst du da?
Tatsächlich hatten wir lange Zeit immer die Tradition, dass wir Spargel gegessen haben an Weihnachten, weil meine Oma Spargel eingefroren hat. Das haben wir jetzt aber die letzten 2-3 Jahre nicht mehr gemacht. Und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was es Weihnachten gibt, weil das übernimmt meine Familie beziehungsweise meine Mama und ihr Mann. Und da haben wir jetzt zuletzt immer ein bisschen gewechselt. Also da müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Da weiß ich gar nicht, was es da gibt. Genauso wenig, was es bei meinem Vater gibt. Es wird ein Überraschungsmenü jetzt an Weihnachten. Ja.
Silvester fliegst du aber nicht kurz nach Dubai?
So wie Silvester bin ich hier irgendwo. Ich weiß ehrlicherweise, da habe ich noch gar keine Pläne. Mhm. Irgendwas mit einer Freundin oder so, ganz entspannt, ruhig. Ich bin kein Silvester-Fan, ehrlicherweise.
Ja, ich weiß nicht, was ich von Silvester halten soll. Bin ich nach wie vor unsicher. Jeder versucht irgendwie die beste Gelegenheit zu finden, irgendwo mit Leuten, die er sehr gerne hat, Zeit zu verbringen. Und am Ende sagt man einen Tag später, ja, war ganz nett. Aber, aber nicht so, dass alle sagen, ja, das war aber überragend, das war aber eine fantastische
Feier. War die Party des Lebens, ne? Nee.
Und jeder Laden, der normalerweise gar keinen Eintritt kostet, nimmt dann einfach 30 Euro. Das ist auch
immer ist wirklich so. Es wirkt immer ein bisschen gezwungen, ne?
Ja, es wirkt ein bisschen gezwungen. Lisa, nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz tolle Weihnachtsfeiertage mit deiner Familie. Ich wünsche dir natürlich auch einen guten Übergang ins neue Jahr. Und was ich allen, die jetzt draußen zugeschaut oder zugehört haben, sagen kann, es gibt natürlich nächste Woche noch einen Rückblick auf diese ersten Monate der Saison 2025-26. Da muss ich mal schauen, wen ich mir einlade. Dann gibt es auch schon eine Folge, die aufgezeichnet ist mit Hannes Wolf. Die war super interessant. Da waren wir auch mehr als 90 Minuten unterwegs. Hat viele Dinge gesagt, hat auch ein bisschen gesprochen über Edin Terzic, über Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und so weiter. Es war sehr interessant, natürlich da Fokus Jugendfußball, wie schwer das ist auch, Spieler aus der Jugend in den Profibereich hochzuziehen. Die gibt es dann zwischen Weihnachten und Neujahr und dann sind wir ja schon wieder unterwegs in Richtung zweite Saisonhälfte. Also, Lisa, an dich nochmal herzlichen Dank, viele Grüße und ja, viele Grüße an euch da draußen. Vergesst nicht, uns zu folgen, uns zu teilen. Morgen viel Spaß im Stadion oder in der Kneipe oder zu Hause auf dem Sofa und bis nächste Woche. Ciao.
Frohe Weihnachten. Tschüssi.